uns.
Prost, Jan.
Jola.
Prost. Prost, Johnny.
Prost, was?
Willkommen bei den Biertauchern. Ja.
Folge Nummer?
139.
Datum.
Das ist immer wieder das Schwierige. 13. Januar 2014. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich.
Und wir befinden uns beim Garib in der Zypresse.
Mhm.
Genau.
Jo.
Jo, dann frage ich euch, was habt ihr tolle Sachen erlebt? Und worüber wollt ihr heute reden?
Naja, diesmal habe ich wirklich was erlebt,
nachdem ich mich sonst immer so zurückhalte.
Mit großen Medienecho. Genau, also ich kann erzählen, ich habe diese Bankomatkarten-Info-App geschrieben und habe da sehr viel Medienecho und auch sonstiges Feedback erhalten.
Über die drahtlose Abbuchung von Bankomatkarten.
Über diese neuen Bankomatkarten mit Drahtlos-Funktion. Viel gelernt und viel gehört.
Infolgedessen wurdest du Teil eines kleinen Medienereignisses.
Also es war medientechnisch interessant und von der technischen Seite her sehr interessant, also viel gelernt auch dabei.
Was will man mehr? Ja, ich habe mir Borgen angeschaut, also ein bisschen Politikserie und ein bisschen Webkramses zusammengeklaubt, wie zum Beispiel Router mit Hintertürchen oder ein paar Berichte über das Jolla-Phone.
Okay, ja, ich kann wieder von meinem Rissjournal erzählen. Ich habe inzwischen schon zusammengebracht, eine Ausgabe auszudrucken. Und ich war im Kino, ich habe mir Bad Fucking angeschaut, ich schon vor 2 Wochen, aber vergessen das zu erzählen. Mhm. Und ich habe ein Buch gelesen über einen Typ, der ohne Geld lebt und eine Visual Story über Steve Jobs Leben.
Schön.
Fangst du an? Genau, du hast ein kurzes?
Ein kurzes, leichtes Thema oder ein kurzes, schweres Thema? Machen wir mal das kurze, schwere Thema zuerst. Mhm. Was ich nämlich aufgeschnappt habe, dass es dieser Tage Berichte gegeben hat, dass Router von Netgear, Linksys und Cisco, Linksys gehört ja jetzt nicht mehr zu Cisco, habe ich auf Wikipedia nachgelesen.
Nicht mehr?
Das wurde von Belkin 2013 gekauft, ja.
Ach so,
sorry. Ja, das wusste ich auch nicht. Ich habe es heute nachgeschlagen, weil mir diese Linksys-Cisco-Situation hier ganz klar war. Mhm. Und wurde diese Lücke jetzt auch schon von Cisco bestätigt. Und lass mich mal kurz...
Unsere aller Router sind unsicher, oder?
Ja, unsere aller ist gut. Es geht um gewisse Modelle dieser Firmen, die von einem speziellen Zulieferer beliefert wurden. Und lasst mich kurz mein Exo-Gehirn auf Pocket aufmachen. Da habe ich nämlich den Bericht.
Das Exo-Gehirn?
Ja, genau. Ja, das muss doch hin. Genau, okay. Richtig. Es geht darum, dass er nämlich ein gewisser Port...
Ah, das habe ich gelesen.
Nämlich der Port 32764 offen ist und auf Anfragen auch Antworten zurücksendet.
Genau.
Und man Konfigurationseinstellungen vornehmen kann, ohne das Passwort jemals eingegeben haben zu müssen. Mhm. Und sich auch Passwörter in Klartext zuschicken lassen kann. Bei manchen Geräten sogar ist dieser Port anscheinend, da widersprechen sich die Berichte, auch ins Internet offen. Bei den meisten allerdings anscheinend im eigenen LAN. Ja. Und natürlich in dieser Tage, wo wir viele Berichte gehört haben über, wie uns gerne Geheimdienste belauschen etc., ist jetzt das Vertrauen nicht sehr groß in die Industrie und zwischen Hintertürchen und Wartungsport, der offen ist, damit man halt irgendwelche Notfälle das vielleicht noch aufsperren kann, muss sich halt jetzt jeder selber die Meinung bilden.
Aber es zeigt man, wenn man ein Gerät kauft, einfach mal Nmap laufen lassen und schauen, was das wirklich so antwortet, also welche Ports da so offen sind.
Ja.
Weil der Entdecker dieser Lücke, der hat eigentlich sein... Ich glaube, der hat eine lustige, also der hat eine sehr amüsant erzählt, die Story, mhm. Ich habe Bilder sogar. Und der hatte das Problem, er hat sein Admin-Passwort vergessen. Also er war im WLAN eingeloggt, auf seinen Geräten hat das WLAN-Passwort gespeichert, aber er kannte das Passwort der Web-Oberfläche nicht mehr. Und hat einfach geschaut, naja, was hat denn dieses Gerät so offen, vielleicht ist irgendwo ein Telnet offen und so weiter. Und einfach nur so ohne viel herumzuschauen, hat einfach mal getestet und gesehen, der Port offen. Und dann hat sich die Firmware runtergeladen und dann versucht zu entpacken. Die kann man ja meistens entpacken.
Ja.
Aus der Hürden ist es gegangen und dann hat er die Firmware so versucht, so gut es ging, zu dekompilieren. Und dann hat er gesehen, da gibt es scheinbar einen Dämon, der da lauscht, der verschiedene Kommandos so entgegennimmt, von denen er nicht wusste, was sie tun. Und sie hat noch 3 reingesendet.
Mhm.
Eines hat dazu geführt, dass sich der Router resettet hat in den Ausgangszustand, also in den Auslieferungszustand.
Ja.
Das ist ja auch schon mal eine Lücke, weil dann hast du das Passwort auch. Aber dann hat er entdeckt, es geht sogar noch bequemer, man kann sich das Passwort direkt zurückliefern lassen.
Was er dann schon eine Stealth-Attacke, ja, kann, genau, kann man damit schon fahren. Ein
Passwort und der schickt es ihm Galax zurück.
Na wunderbar.
So einfach geht's.
Praktisch.
Hast du nie wieder vergessen.
Ja, genau. Wie praktisch.
Nur kundenfreundlich.
Hallo Flo.
Hallo, wir begrüßen den Florian. Hallo.
Ja. Hast du auch gehört von der Story mit den Routern, mit dem offenen Port?
Router. Ja, so am Rande.
Ja, so am Rande. Ja. Wieder mal. Ja, faszinierend, dass das auch wirklich so in breiten Massen dann ausgeliefert wird und dass man da dann so eigentlich dann auch schon wieder so lange doch nicht draufkommt irgendwie, dass da solche krasse Sicherheitslücken da sind. Man weiß ja, warum man sich bei den Routern dann lieber doch ein DRDD-WRT drauf spielt.
Genau.
Wobei, die hatten auch eine Geschichte, ja, einer groben Sicherheitslücke.
Eben veraltete Versionen, glaube ich.
Ja,
weil es einfach nicht upgedatet wird normal.
Mhm. Das ist das größte Problem, dass die diese Open- und DDWRT-Router halt kein so ein Auto-Update-Feature haben und du als User richtest das einmal ein.
Ja.
Jetzt geht alles super toll in der Wohnung und dann hast du irgendwie, vergisst es, also forget it und zwei Jahre später.
Das Problem ist halt, dass andere Leute, ja, wieder ein gefälschtes Image unterschieben könnten.
Genau, das ist genauso schlimm.
Und der Router es automatisch einspielt, das ist auch blöd.
Also man merkt schon, das ist nicht trivial. Also alternative, ja, Firmware hilft, aber auch nur, wenn man sie aktuell hält und, ja, dann auch schaut, dass die Quelle, woher man es bezieht.
Die DDWRT-Newsletter abonnieren oder so, wäre wahrscheinlich
anders. Das ist halt für einen Durchschnitts-User leider nicht so bequem oder alltagstauglich, ja, also Newsletter abonnieren, Security-Mailinglisten durchlesen.
Ja, beim Flash automatisch E-Mail-Adresse angeben.
Ja, wieso nicht? Jetzt werden ja auch Android-Phones mit CyanogenMod ausgeliefert, warum es bei Routern, bilde ich mir ein, hat es zumindest ein Gerät,
aber ja, es war ein Netgerät. DRT-basierte.
Ja, die schon vom Werk aus mit
OpenWRT ausgeliefert. Liefer welche aus, die schon, ich glaube, OpenWRT mit einem eigenen GUI oder so.
Also zur Information, OpenWRT ist ein anderes alternatives Firmware-Projekt, das es gibt, neben DDWRT. Es gibt eh einige, aber nicht allzu viele, gell? Gibt es das noch? Basen nämlich auch wieder eingegangen.
Ich glaube, Tomato wird aber auch nicht mehr aktiv entwickelt, glaube ich, oder? Die haben, genau, es war basiert, aber die GUI ist neu. Also damals war das noch so diese... Der hat die GUI ein bisschen angefeuert und hat so eine schöne Ajax-GUI gebaut, die halt ohne neue Laden der Seite viel interaktiver war. Also die Tomato-GUI war zu dem Zeitpunkt.
Das ist richtig Tomato, finde ich, genau, ja.
Aber ich glaube, mittlerweile sind die alle schon sehr schön zum Bedienen, ja, von der Oberfläche her.
Auch OpenWRT?
Also, es, ja, es gibt wieder ein Webinterface. Es gab eine Zeit lang OpenWRT, das konnte man nur über die Shell konfigurieren. Mhm. Das war halt nicht so userfreundlich. Und jetzt haben sie wieder irgendein neues Webinterface dazugegeben, was aber auch komplizierter ist als DDWRT.
Ich glaube, bei diesen Projekten war es einfach so das Mission Statement anders. OpenWRT hat das eher so als, du hast jetzt einen kleinen Mini-Rechner, so aller, so ein bisschen wie Raspberry Pi und, ja, du kannst da halt irgendwie die volle Freiheit genießen und DDWRT war halt so straightforward, da ist dein Router, wir geben, ja, dir jetzt halt
also
Optionen.
Also DDWRT reicht für fast alles, aber manche Sachen gehen dann wieder nur in OpenWRT gescheit.
Naja, aufpassen beim Routerkauf.
Florian, hast du uns irgendwelche Themen mitgebracht, über die du reden möchtest?
Habe ich nicht drüber nachgedacht. Das Einzige ist mein neues Handy.
Ja.
Das war seitdem, glaube ich, nicht da.
Sprich nämlich, es schaut so eckig aus.
Jetzt sag aber ja, nicht, das ist das Yolof.
Das ist das Yolof.
Nein! Ja, vor 5 Minuten habe ich das angeteasert, dass ich mir ein paar Berichte drüber durchgelesen habe.
Es gibt ein paar Berichte, ich habe bis jetzt nur einen heißen Bericht gesehen. Was glaubst du da noch?
In der Webstandard gab es.
Achso, der wahrscheinlich wieder heiße Kopie oder.
Ich nicke mal.
Was stand denn so drin? Kann mir mal gescheit erinnern.
Größtenteils haben sie mal aufgezählt die Hardware-Spezifikationen, die ja so durchschnittlich sind. Das ist ein Dual-Core-Prozessor, 1,4 GHz, 1 GB RAM, was ja relativ in Ordnung ist. Und
ja,
die Kamera mit.
Als Nachfolger von den 9er schon gegeben hat, das ist halt.
Ja, stimmt, auch ja, eigentlich ist es auch 2 mittlerweile. 16 GB Speicher, interner Speicher, ja, den man aber erweitern kann.
Also ich habe schon eine 32 GB MicroSD dabei, ist offiziell nur bis 32, aber 64 sind anscheinend auch kein Problem.
Ja, sofern man nämlich ein Linux-File-System verwendet, was auch immer die jetzt schuppen.
ButterFS ist so der Standard jetzt am
Yola. Da bin ich aber höchst erfreut, ich habe mal ButterFS.
Also ich habe auf meiner SD-Karte jetzt ein ButterFS mit mehreren Subvolumes. Jetzt habe ich meine Musik in einem eigenen Volume und meine Videos in einem eigenen Volume. Die mounte ich dann auch bestimmte Ordner, bestimmte Unterpunkte.
Mhm. Sorry, ihr Nerds, könnt ihr nur kurz erklären, warum ein Yola so toll ist? Also was okay. hat das, was ein
Wir dürfen nicht die gesamte Konzern Genese nicht sagen. Aber es ist ein Linux-basiertes mobiles Betriebssystem.
Nein, no, es hat einen Standard-Linux-Stack im Gegensatz zu Android, was wieder fast alles selbst gebaut hat.
Also das ist jetzt eine Hardware-Sache, über die Sie reden.
Nein, das ist Software.
Also Yola kann Hardware ich mir ist auf jedes ja. Handy drauf tun.
Grundsätzlich soll es auf jedem Android-Gerät laufen. Ja, wenn es einmal die Images okay. gebaut sind und so.
Und bei Yola ist das Phone und Selfish OS ist eigentlich das Betriebssystem.
Ja.
Kurz gesagt.
genau.
Bei Android läuft ganz unten drunter auch ein Linux, aber wirklich nur das. Nur
aber
der,
gut, der gut Kern, verborgen.
Genau, und zwar wirklich nur der Kern oder nicht der Kern. Alle Schichten drüber sind schon anders. Und bei Yola hast du wirklich viel mehr eigentlich ein Linux und nur die Oberfläche ist.
Also ich bin dann freier als Android-User.
Du bist viel mehr vollwertiges Linux, nicht okay. nur so der Kern.
Und ich bin viel mehr Root, kann ich das so verstehen?
Viel. Naja, du hast zum Beispiel, wenn du jetzt einen normalen Rechner nimmst, ein normales Linux-System, hast du auf vielen Distributionen zum Beispiel ein Systemd laufen mit ein ButterFS, wenn es ganz modern ist, das File-System. Und naja, ein Wayland wahrscheinlich noch nicht. Erst, Ding, aber es sind im Endeffekt die so State-of-the-Art, die neuesten Sachen, die so in der Community gerade am Werden sind.
Also ich habe dann neueste Linux-Software auf meinem Handy.
Genau.
Ohne dass Google da entscheidet, dass die drauf ist, sondern
ja, du kannst die Yola installieren, was du willst. Okay.
Das sind Ex-Abkömmlinge von Nokia, die irgendwie bei Nokia nicht mehr gefallen haben, ein eigenes Startup aufgebaut.
Okay.
Und es ist halt sehr gestenbasierend, das heißt, du hast wie beim N9 keine Knöpfe, außer die Lautstärke und die Power-Knopf. Hast
und
du sonst
den Rest
nichts.
Musst du wischen.
Ja, du kannst es halt umeinander wischen. Du hast jetzt auch Active Covers, das heißt, du kannst indem du die offenen, du kannst dir die offenen Anwendungen anschauen, kriegst du ein Symbolbild, beziehungsweise kannst auch wechselnde Sachen machen.
Also das,
und
was
hast
ich beim PC mit Alt-Tab mache, kann so langsam...
Mehr. Es kann viel mehr als Alt-Tab.
Okay.
Das N9 konnte das mit Alt-Tab auch schon. Aber du kannst jetzt zum Beispiel mit einer Geste, indem du in eine Richtung, also auf den Cover von einer bestimmten App, die gerade läuft, kannst du jetzt nach links oder nach rechts wischen und je nachdem einen bestimmten Befehl ausführen. Zum Beispiel deine Musik weiterschalten, pausieren. Oder
ich sehe gerade, ein Cover ist so groß wie ein Viertel von deinem Bildschirm.
Jein. Also, wenn du weniger als vier, also wenn du bis zu vier ist es halt so groß wie...
Und dann schrumpfen die...
Genau, dann schrumpfst du und hast du mal neun. Ab neun, also wenn du 10 Sachen offen hättest, wird es dann langsam schwieriger. Dann zeigt er dir immer nur die ersten 9 und du kommst erst wieder hin, wenn du es wieder startest.
Und dann hast du mir mal was erzählt mit so Deckeln, die ich mir kaufen kann, die dann Hardware-Zusatzfunktionen haben. Hat das mit Yola zu tun oder ist das
ja,
eine
das ist die,
nicht
das ist die, damit? Das Phone halt. Du kannst, wenn du dieses Backcover, wenn man es runterkriegt...
Also der Florian zerreißt jetzt gerade sein Telefon.
Ja, das Standard-Backcover ist sehr billiges Plastik, da habe ich immer Angst, dass es
zerbricht. Hat ein weißes Plastikteil hinuntergerissen.
Man hat eben... kann man
jetzt das fotografiere ich vielleicht.
Naja, selbst der Akku. Das Netzteil dafür ist ein sehr billiges, schieres
Netzteil.
Also
man sieht jetzt einen Akku, eine Kamera und ein bisschen so bloßliegende Kontakte.
Genau, und diese bloßliegenden Kontakte sind das Wichtige.
Weil?
Weil das sind die Kontakte, mit denen das Rückcover mit dem Handy kommunizieren kann.
Okay, also da kann ich mein Handy jetzt sozusagen wie mit einem Expansion-Board von einem alten Homecomputer
so
erweitern.
So in die Richtung, ja. Also alle Sensoren und so, die in Handys drin sind, laufen normal über den I²C-Bus. Das ist halt so ein sehr simpler Bus, da kannst du Sensoren anschließen oder andere Sachen. Und bei dem Gerät hast du eben Anschlüsse für den I²C und eine Stromversorgung. Das heißt, du kannst ein Cover machen, wo diese Pins mit irgendeiner Hardware verbunden sind und...
Also für unsere Hörer, man sieht hier äußerst unspektakuläre kleine Kupferpins.
Genau. Und du hast aber auch einen 5-Volt-Eingang.
Schaut das so aus, als wäre Büroklammer stecken geblieben im Handy.
Das heißt, du kannst dieses Gerät auch, also du kannst auch
also ich könnte jetzt ein Mikrofon oder Mikroskop oder irgend sowas seltsames
ja,
dann anschließen.
Ja, oder ein anderes Funkding, was schon in fast fertig ist, hat einer so zusammengebastelt, ist ein Wireless Charging. Das heißt, du hast ein anderes Backcover drauf und kannst dann über Luft deinen Akku laden. Oder kannst dann Solarpanel auf die Rückseite geben.
Okay,
kannst
super.
Angedacht ist auch Hardware-Tastatur, was ja auch so ein Straightforward-Ansatz wäre beispielsweise.
Das also du hast sozusagen dadurch, dass du ein Yola-Phone kaufst, auch hardwaremäßig mehr Offenheit und mehr Erweiterbarkeit von Drittherstellern, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, du kannst dir im Grunde, jetzt leider ist die Spezifikation noch nicht fertig veröffentlicht. Man weiß nur so ungefähr, was es ist. und keine 3D-Files für das Backcover, das soll auch alles noch kommen. Dann kann man sich im Grunde selber...
Da kann ich am 3D-Printer mir selber eine Handyhülle mit Laserkanone ausdrucken.
Ja, und das ist das, was wir im Planen ist. Wir nehmen im Grunde dasselbe Design, was, wenn sie es veröffentlichen mal ist, drucken es nach, machen es ein bisschen breiter und bauen zwischen dem Cover und dem Handy noch einen kleinen Funkchip vom Harald ein.
Ein Merkurboard.
Genau.
Okay, da wird der Harald eh bald kommen und das uns hoffentlich live in das...
Genau, und dann haben wir eben direkt mit seinem Internet of Things Wolke mit dem Handy direkt kommunizieren.
Wow, ja. Die Grundidee, dass man das Smartphone hardware-technisch erweiterbar macht, ist eigentlich, das ist was wirklich Neues.
Das gibt es ja im Grunde schon ähnlich mit den NFC-Dinger, die im Akku drin sind.
Aber die...
Die werden über IQ4C angesprochen.
Das ist auch wirklich der Bus? Also IQ4C-Bus?
Ja, dein Akku hat einen IQ4C-Bus, weil er meistens einen Temperaturfühler hat, dass er nicht so heiß wird, wenn er explodiert oder so.
Ach so, ich wusste nicht, wie der ausgelesen wird. Ist auch derselbe Bus, okay.
Genau, und das ist eigentlich alles, was du so normal hast. Oder auch in Notebooks hast du häufig, wenn es nicht USB ist, dann ist es oft auch IQ4C.
Das wusste ich nicht, wie das eigentlich geht, dass man in das Akku was anderes, also neue Funktionalität einbringt. Also,
ja, du hast im Grunde die zwei Zusatzpins. Das genügt schon aus. Und das andere Zusatzfeature ist ja Android-kompatibel, nicht nur, dass du es auf andere Hardware spielen kannst, sondern du kannst auch Software, die eigentlich für Android geschrieben ist, auf den Yola laufen lassen.
Ja. Über einen russischen Software-Store namens Yandex.
Nein, nicht, der ist standardmäßig dabei, man kann F-Droid nachinstallieren zum Beispiel, Amazon Store kann man glaube ich auch nachinstallieren, Google Play kann man händisch auch. Aber umständlicher.
Das ist ja nur der Weg, wie die Apps aufs Gerät kommen.
Genau, du kannst auch das APK installieren.
Genau, aber am Gerät selbst, das finde ich interessant, die haben dort
ein Alien Dalvik. Alien Dalvik, das ist das, was sie schon beim N900 gezeigt haben, dass es gehen würde. Mhm. Und seit N900 wurde es irgendwie nie eingesetzt. Die haben das jetzt lizenziert.
Ein gutes Konzept eigentlich, um dieses Problem, um dieses eine App zu lösen, hast du ein neues Betriebssystem, du kriegst noch keine Apps dafür, also kannst einfach alles von Android nutzen und gehst gleich mit 100 oder 1000 Apps an den Start. Oder?
Ja, 100.000 eigentlich.
Und Florian, du hast das YolaPhone jetzt schon im Praxistest seit einigen Wochen, ist dir etwas aufgefallen, also was früher dein Android oder N900 besser konnte oder was du jetzt vermisst? Google-kompatibel, hast du mir erzählt. Ne?
Was?
Also du bist nicht ganz Google-kompatibel jetzt. Du
kannst ist Google-kompatibel?
Ja, Google-verdrahteten Service.
Naja, du kannst Google-Kalender einladen
das
und
geht.
Ähnliches Zeug, ja. Du hast halt andere Maps und keine Google Maps, die könntest du vielleicht auch noch installieren, aber.
Und dieses Google Siri oder wie heißt das? Google Iris, das gibt kannst nicht, du jetzt
das
nicht.
Das ist iPhone, genau.
Na, Siri ist iPhone, aber es gibt
nein,
das Iris.
Nein, Google hat ja auch so einen Talk.
Ja, genau, Iris.
Aber
das war der dritte.
Also du kannst zwar zu deinem Handy reden, aber es versteht dich nicht.
Wenn du Iris installierst, würde es auch funktionieren.
Achso, das würde gehen.
Ja,
okay.
Also, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ich habe, glaube ich,
ein paar. Wie verhalten sich denn die Android-Programme? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein paar mit dem.
Es ist nicht
fühlt sich gut an, oder?
Naja, es fühlt sich so an wie auf dem Android-Gerät. Also für mich ist es ein bisschen sehr hagelig, weil es ist schon sehr anders, wenn du irgendwie immer wenn du nicht in der Mitte mit dem Daumen bleibst, sondern immer rauf musst ins Menü und dann unten bestätigen und dann links unten wieder zurück und wenn du einmal zu frei zurückgehst, dann schießt sich
der. Du wirst aus deiner Yola-Benutzerführung herausgerissen.
Ja.
Zwei Benutzerführungen, die halt dann unterschiedlich sind. Das Designkonzept von Android schaut halt anders aus.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du erlebt hast, dass eine Android-App sagt, ah, pfui, ein Yola, damit will ich nicht arbeiten.
Es merkt es ja nicht. Also zu Sachen, ich habe zum Beispiel Ingress habe ich nicht installiert bekommen, weil das braucht Google Services. Das heißt, du müsstest erst den Google Play und den Google Services nachinstallieren. Das will ich jetzt aber nicht unbedingt. Und sonst, es laufen auch 3D-Spiele, die für Android gemacht sind, laufen flüssig ohne Probleme.
Und hast du Zugriff auf den Google Play Store?
Nur wenn ich ihn nachinstallieren würde.
Aha.
Was aber schon anscheinend, du hast ja glaube ich bei Cyanogen Mods sammäßig auch keinen Google Play Store.
Genau.
Und ich stelle mir das schon ein bisschen kompliziert vor, weil auf Android, ich habe so viele Anwendungen gefunden, auch freie Anwendungen, zum Beispiel die Fostem-App, ist offen und alles. Und es steht eigentlich immer nur Download, ja, Link zum Google Play Store, super. Da kriegst du kein Paket draus.
Aber wenn du jetzt ein APK-Paket wie das F-Droid hast, das kannst du installieren?
Ja.
Okay.
Und wenn du das APK findest, es gibt auch einen Web-Service, der kann über den Namen der App im Play Store, die ein Paket generieren. Was nur bei kostenlosen Apps funktioniert.
Okay, okay. Ich weiß noch, zu Beginn, wie der Play Store noch Market hieß, da gab es ja auch mehrere
Webseiten, die das relativ einfach machten, dass man direkt downloaden konnte. Also. Mhm. Aber das war zu Zeiten, als der Play Store, also der damalige Market, noch nicht mal eine Webseite hatte.
Ja, okay. Also,
da gab es die ganzen, da gab es nur Drittseiten, die dann, da gab es damals nur die App am Handy zum Downloaden und so ähnliches. Aber
ja, ist schon wieder lange her. Ja. Der Webseite im Play Store eigentlich, du musst erst dein Gerät irgendwie registrieren, dann kannst du auf der Webseite irgendwo was machen.
Na, du kannst die Webseite alternativ oder den Market am Gerät selbst, also den Play Store am Gerät selbst nutzen.
Ja, aber du kriegst ja normal standardmäßig keine Pakete einfach so.
Also zum Downloaden einfach nicht. Normalerweise, du klickst da auf
Install. Du musst dein Handy irgendwie mal registrieren, damit du die Sachen verwenden darfst.
Du gibst den Google, also deinen Gmail-Account ein und dann meldest dich mit dem. Das ist das. Genau. Wenn man.
Muss man sich ja mitloggen lassen.
Genau, wenn man sich. Natürlich wahrscheinlich, aber wenn man sich von Google fernhalten möchte, ist es wahrscheinlich momentan schwieriger. Aber es geht auch so, man bittet einen Freund, sich das runterzuladen und dann zieht man es von seinem Handy.
Oder so, ja.
Du bist ja schon Google versorgt, genau. Na, aber es, ja.
Es gibt ein Chromium-Plugin für den
Store. Immerhin hat man ja auch den Amazon Store. Also es gibt ja eh große Player, viele, die auch Märkte anbieten. Man muss sich da, glaube ich, einfach nur durchklicken. Ich kann mich erinnern, wie ich damals noch Arcos-Gerät hatte, hatte ich auch wieder einen eigenen Markt, der jetzt auch...
Ja, aber wer, ich stelle mir den Entwickler ziemlich beschissen vor, wenn du... Wenn du vier verschiedene Markets oder so immer deine Updates reinladen musst und bei jedem wieder andere Bedingungen hast und jedes Mal schauen musst, wo kriegst du was jetzt wie rein.
Da kann ich kurz was aus Entwicklersicht berichten. Wenn man, ich habe jetzt schon lange nicht mehr neue Apps in den Market, also in den Play Store gestellt. Also ich habe meinen Entwickler-Account schon viele Jahre und jetzt wieder was reingestellt und da kann man nämlich angeben, ich habe selber schon bemerkt, dass die Apps automatisch in vielen anderen Stores auch zum Downloaden sind. Und mittlerweile, wenn man es hochlädt, gibt man an, ob man erlauben möchte, dass die Apps auch in anderen Stores, also ob man anderen Stores erlaubt, dass sie diese vom Google Store runterladen und ihren eigenen Store übernehmen.
Interessant, ja.
Funktioniert das nur mit kostenlosen,
oder? Nur mit kostenlosen natürlich. Ja. Sonst musst du selber halt.
Aber ist das dokumentiert, diese API? Dann könnte man ja theoretisch auch selber als End-User.
Nein, das ist nur lizenztechnische Sache. Also du gibst das, also Entwickler gebe ich das Einverständnis in Form einer Lizenz, dass andere Stores die Freiheit haben, dass sich, also wie auch immer, das weiß ich nicht, wie das machen. Aber ja, vielleicht gibt es
da irgendwie. Das normal mit den Lizenzen, das war früher unter Windows mit den Freewares. Gab es ja auch immer so Sachen wie, ich weiß nicht, wie die alle hießen, die dann so ein gesammeltes Ding hatten, wo sie immer wieder die Downloads angeboten haben von anderen Seiten. Ob das dann legal war?
Keine Ahnung.
Ja, es schreit danach, dass es vielleicht dann irgendwann mal eine Publishing-Software gibt, die das auf den verschiedenen Märkten dann wieder hochschiebt, wenn die anderen Märkte erfolgreich sein sollten. Also wie gesagt, beim Jolla kann ich, wie du schon gesagt hast, das ist anscheinend ist ein anderes Benutzerkonzept, nicht so gemütlich, wofür es am Anfang sicherlich Starthilfe gibt, ist einfach in Sachen Spiele, weil Spiele denken sich meistens eher ein eigenes Benutzerkonzept aus.
Ja, also Spiele, ich habe ein paar Sachen, Spiele drauf. Ich habe sogar Spiele gefunden, die Spaß machen und kostenlos sind für Android.
Oi.
Die halt, ja, manche mehr oder weniger werbungsverseucht.
Ja.
Aber viele gehen zum Beispiel dieses Blood and Glory.
Okay.
Weißt du, wer kennt, das ist so ein Gladiator-Spiel. Du kannst im Endeffekt umeinander hauen und ausweichen und so Sachen machen und dann spielen. Und das ist recht gut gemacht, dafür, dass es ein kostenloser App ist.
Also das funktioniert auch und performt auch irgendwie. Also diese Alien Dalvik Engine ist einfach.
Ich weiß nicht, wie es auf den Android-Geräten laufen würde, aber nachdem auch die 3D-Spiele ohne Ruckler laufen.
Na super, dann ist wahrscheinlich genau das, was sie wollen. Irgendwie so. Bisschen Zusatzspiele und dann wird das mit dem Jolla Shop vielleicht ja auch in die Gänge kommen.
Ja, und so andere, ich habe jetzt zum Beispiel heute die App für Brüssel, diese komische Stip-BE-App.
Okay.
Öffis dort runtergeladen. Die schaut noch schlimmer aus als die andere App. Ja, aber solche Sachen wird man halt nicht so früh irgendwie für Jolla oder anderes kriegen. Da kriegt man im Endeffekt ein iPhone und eine Android-App.
Genau.
Als Windows, auch für Windows Phone oder BlackBerry oder was auch immer, hat man da schon ein Problem.
Aber interessant, da sehe ich schon nämlich auf den ersten Screen VLC, Video LAN Client, irgendwie so das Schweizer Taschenmesser für Videos abspielen. Und
genau,
ist das eine native App oder ist das Android?
Das ist Android, aber das ist halt die Beta-Version, die ist halt vom F-Droid installiert, glaube ich. Ist ein bisschen wackelig manchmal. Also ich habe es schon ein paar Mal gehabt, dass sie abgestürzt ist bei bestimmten Dateien.
Ja.
Und interessanterweise spielt es zum Beispiel kein H264 ab. Das macht das VLC einfach lizenztechnisch anscheinend nicht. Das geht wiederum in der nativen App am Jolla.
Okay, da braucht man dann wirklich den Zugriff auf
die. Aber Hardware. Auf der nativen funktioniert wieder X-Bit nicht, was wiederum in VLC geht.
Aber andere Frage habe ich noch bei Apps, die spezielle Hardware-Zugriffe benötigen, wie zum Beispiel Kamera oder NFC oder andere Dinge. Hast du da schon Erfahrungen gesammelt, was auch
Kamera
alles geht?
Kamera wurde erst mit dem, ich glaube, mit dem ersten Update kurz vor Weihnachten freigeschalten, weil das war anscheinend, erster war die API nicht freigeschalten für Android. Das haben sie sehr schön nachgebessert, weil sie drauf gekommen sind, dass die Leute irgendwie ja schon eine Taschenlampen-App machen wollte, und das ist halt bei der Kamera dabei, genau. Der Flash. Mhm. Und deswegen haben sie das freigegeben, dass man schneller mal die Taschenlampen-Apps und Android verwenden kann. Ich verwende momentan die Android 4.4 Kamera-App zum Fotografieren.
Achso, das Icon ist nicht nur zufällig gleich, sondern ist. Okay,
weil genau, das andere schaut auch ähnlich aus.
Ich dachte mir, es schaut genauso aus.
Ich habe die Android-Version jetzt deinstalliert, weil ich es geschafft habe, mit einem Entwicklermodem irgendwas zu installieren oder zu deinstallieren, dass die Kamera nicht mehr funktioniert hat. Aber sie funktioniert noch mit einem Android, was sogar auch, glaube ich, aus einem F-Droid. Ich weiß nicht, wie das mit der Lizenz funktioniert.
Die Open Source, also die vom, im Open Source Projekt sind, die Applikationen sind ja auch alle selbst Open Source. Also nur wenn du ein Gerät kaufst, wie zum Beispiel das Nexus 4, also dann ist ja eine andere Kamera ab drinnen.
Oh, das ist eine andere.
Das ist die zum Beispiel mit den Fotos 4 und so das Dinge.
Das ist auch die einzige App, die einen kleinen Bug hat.
Dass sie abgeschnitten ist.
Ja, weil es nicht richtig. Es funktioniert zwar zu verwenden, aber man hat alle Buttons nur halb, weil die Menüleiste drüber ist.
Aber du siehst zum Beispiel, hier hast du Panoramakamera und normales Foto, aber nicht zum Beispiel dieses Fotos 4 mit den 360-Grad-Fotos.
Ist das wieder ein Nexus-Ding?
Das ist dann. Diese App ist nämlich dann nicht Open Source und die kannst du mit diesen Google Apps halt mit installieren, aber. Ja, das ist halt eine Lizenzgeschichte.
Ja, bei Android ist noch das Problem, dass Android einen eigenen Multitasking-Screen hat. Das heißt, man hat das Multitasking von Android drin, nicht direkt im Yola integriert. Das heißt, man öffnet eine zweite Android-App und hat immer nur ein Symbol für die letzte Android-App. Die muss man, da muss man reingehen und wieder
so ähnlich
genau, wie das hier? Okay. Genau so einen Screen, wie man halt von Android gewohnt ist. Mhm. Wobei ich mir da auch noch nicht sicher bin, was davon wirklich läuft und was davon nur kürzlich geöffnet war. Und manchmal läuft irgendwas, was nicht drinnen ist.
Ja, es ist Android, ist das der Lifecycle ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es anderswo ist, aber
ja,
versucht halt intelligenter selbst zu lösen. Im Hintergrund.
Wie schaut es mit der Update-Politik aus? Weißt du aber schon irgendwas? Hast du schon Updates bekommen?
Ich habe schon zwei Updates bekommen bis jetzt.
Over the air? Also
genau.
Und
er sagt neues Update, was auch das Problem ist, dass irgendwie seit ein paar Tagen habe ich jetzt auch den Bug, den viele andere haben, dass er das letzte Update irgendwie als neu erkennt.
Okay.
Ja, das wird vielleicht, das hoffentlich beim nächsten Update wieder, dass das dann auch gefixt ist. Aber ja, es wird, ich rechne mal damit, dass jedes Monat oder so mal vielleicht ein neues Update kommt.
Haben Sie vor, Sailfish OS auf andere Devices von anderen Herstellern auch drauf zu bringen?
Ist angedacht, ja. Sie wissen aber noch nicht, wie Sie es genau machen mit Lizenzmäßigen und ähnlichen Zeug.
Ich hoffe, Sie sind. Also, ich bin ja eigentlich für offen, aber ich hoffe, Sie sind streng. Weil ich den Horror der Fragmentierung unter Android mitgemacht habe und dass Sie zumindest irgendeine Verpflichtung einführen, dass Sie wirklich auf die Updates. Irgendwie synchronisieren oder zumindest halbwegs.
Ja, ich glaube, sie wollen auch irgendwie das Sailfish an sich als Betriebssystem anbieten für den chinesischen Markt, weil die anscheinend gewohnt sind, dass sie irgendwie andere Firmware installieren auf ihren Handys. Mhm. Was im europäischen oder amerikanischen Markt überhaupt nicht ist.
Ja. Mhm.
Das heißt, es wird wahrscheinlich die chinesische Version so in China angeboten werden. Und es gab auch schon Fotos, wo ein Entwickler auf ein Nexus 7 Sailfish hatte. Also es sollte, glaube ich, von den Treibern und so, sollte es eigentlich kein Problem sein, das auf quasi allen Android-Geräten laufen zu lassen, wo der Boot-Manager frei ist.
Die Verwandtschaft macht sich bezahlt, sehr schön. Ja. Cool. Also zufrieden mit dem Device oder für die ersten?
Ja, also es ist jetzt Mittelklasse-Device, von der Hardware ganz okay. Aber ja, es ist offiziell noch better.
Ja.
Es hat noch einige kleinere Unschönheiten und Bugs. Aber das Grundprinzip mit der Gesten-Steuerung hat schon Potenzial. Und mit den Android-Apps kann man auch sehr viel verwenden.
Also man kommt durch.
Ja, aber bei N9 war es irgendwie das Problem, dass am Ende zwar für alles, fast alles irgendwie eine App da war, was man so gebraucht hat im Alltag, aber nicht so viel. Und jetzt die nativen Apps sind schon sehr stark angestiegen. Es kommen irgendwie mehr vor als beim N9 damals. Und Android-Apps sowieso unendlich viel.
Cool. Ja gut, so endlich mal ein Device mit alternativen mobilen Betriebssystemen, das da wirklich auch mal am Tisch liegt, das man anfassen kann. Firefox OS gibt es ja auch schon Phones, aber...
Das Developer war so.
Ja,
aber... Ich habe schon mal ihn live gesehen.
Ja?
Zumindest, naja, nicht im Betrieb, aber die Hardware.
Aber das wäre ja auch noch ein interessanter Mitspieler im Sektor.
Ja, die sind ja, glaube ich, Tyson-kompatibel. Die sind ja beide HTML5 mit JavaScript-Zeug.
Ah, Tyson setzt auch in diese Richtung,
genau.
Das wusste ich nicht, okay.
Das anscheinend funktionieren die Sachen dann, dieselbe App dann auf beiden, okay. Wenn sie richtig gemacht ist.
Kleine Meldung, die vielleicht dazu passt. Es gibt Typen, die bauen sich einen Computer selbst, und zwar einen kompletten Open-Source-Laptop.
Genau.
Also sie versuchen auch die Hardware so weit wie möglich selbst zu machen.
Interessant.
Ich werde es verlinken in den Shownotes, und was ich rausgekriegt habe von dem Artikel ist, also dass sie es nicht geschafft haben, hundertprozentig frei, also mit freien Treibern und so zu arbeiten, weil gewisse Dinge halt nicht frei erhältlich sind, aber sie sind schon relativ weit.
Das hast du leider immer.
Open Hardware ist noch weiterweg, ja.
Da würde uns der Harald jetzt auch ein Klagelied singen an dieser Stelle, ja.
Es wird wahrscheinlich die Grafik sein oder sowas in die Richtung.
Da, wo die Codex dann...
Ist nicht mehr im Kopf, aber sie haben halt wirklich probiert, das...
So. Ja,
dann würde ich sagen,
gut.
Wie gehen, Darling?
Ja, ich kann von einer sehr, sehr lustigen und irren Woche berichten.
Wie
ja. Ja, am besten fangen wir von vorne an, chronologisch. Ja, vor Monaten habe ich ja schon im Bierdacher Podcast. Wir haben sie das allererstes gehört. Nein, aber ihr wisst ja, dass ich mich schon länger mit NFC, also sehr interessant finde und das alles, was ich in den Hände kriege, halt mir anschauen möchte. Und letzte Woche, am Freitag vor dem langen Wochenende, genau, da habe ich begonnen, mir endlich dann meine neue Bankomatkarte ein bisschen anzusehen, weil die habe ich jetzt im Dezember irgendwann bekommen,
ja.
Die mit dieser neuen Drahtlos-Funktion, und habe dann so ein bisschen herumgespielt und einfach ein paar Kommandos hin und her geschickt, und zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich noch wenig Ahnung von dem ganzen Standard, wie diese Karten aufgebaut sind, also von Chipkarten schon, aber halt nicht, wie dieser EMV-Zahlungsstandard funktioniert. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ein bisschen herumgespielt, ein bisschen Daten rausbekommen, nicht gewusst, was es heißt, ein bisschen gegoogelt, gelesen, Wikipedia, und dann bin ich halt irgendwie so eingetaucht in ein Thema und das, was mich dann ein ganzes Wochenende gefesselt hat. Und das Schöne ist, das kann man alles frei nachlesen. Also alle Chipkarten, also Zahlungskarten in Europa verwenden diesen EMV-Standard, diesen European Mastercard Visa Standard.
Okay.
Und da gibt es die Specs, also die allgemeinen Specs sind offen, wobei dann jeder Anbieter noch sehr viel customizen kann und eigene Dinge implementieren kann.
Okay. Also das heißt, das ist ein Subset von NFC? Also das
NFC hat gar nichts damit zu tun.
Ah, okay.
Verstehe. NFC ist nur ein anderer Übertragungsweg. Das ist so wie IP über WLAN oder über Kabel, oder Ethernet oder Serial, ist völlig wurscht. Das ist IP.
Wie heißt der Übertragungsweg jetzt, der da verwendet wird?
Der Übertragungsweg, also die Kommandos, die man überträgt, ist ein Mischmasch aus...
Aber nein, ich meine die Technik, das ist nicht NFC.
Es ist schon NFC, schon. Aber NFC hat so, ist so gut wie...
Über
NFC
Funk.
Ist nur das die Übertragung, das ist wirklich belanglos, was da. Also okay. Dieselben Kommandos könnte ich auch über einen billigen Kartenleser von Konrad auf die Karte schicken.
Okay.
Und dasselbe, was ich da jetzt mit NFC gemacht habe, geht auch mit den alten Karten, wenn ich mir einfach einen Kartenreader kaufe. Dann gibt es schon 10 Euro oder weniger. Aber um ein bisschen vorzugreifen, ich habe dann halt ein bisschen rumgespielt, ein paar Daten rausbekommen, und ich wusste schon im Hinterkopf, dass man da einige Sachen auslesen kann. Und habe dann gesehen, dass da mehrere Datensätze sind, die gleichartig aussehen. Und habe dann durch ein bisschen herumprobieren und vergleichen, auch mit meinem Kontoauszug, dann bemerkt, dass das die letzten Transaktionen sind. Also die letzten 10 Aktivitäten, also letzten 11 Aktivitäten mit meiner Karte. Und zwar egal, ob ich jetzt online, also mit Funk oder per Chip bezahlt habe oder abgehoben habe. Und mich persönlich hat das eigentlich nur fasziniert. Oder ich habe es interessant gefunden und eigentlich sehr praktisch auch. Habe da jetzt nicht so im ersten Moment irgendwie einen großen... Also die große Entdeckung dahinter gesehen, und habe das dann gedacht, weil ich hatte nur so eine kleine Test-App, die das alles irgendwie halt in hexadezimal ausgibt, und eigentlich will es ein bisschen schöner bauen, dass es gleich parst und menschenlesbar ausgibt.
Ja.
Und habe dann mein Wochenende halt dann weiter ein bisschen gecodet und gebastelt und dann eine kleine App gebastelt. Und nachdem ein paar Dinge noch unklar waren, was die bedeuten, habe ich es dann auf Google Plus gepostet und dann auf meiner Webseite das APK, also die Applikation online gestellt und auf Feedback gehofft, und aber wirklich so jetzt halt gehofft, dass man mir was erzählen kann, und zwei der Leute haben es getestet, und Und dann ganz plötzlich am Dienstag, genau zwischendurch am Sonntag, glaube ich, am Montag habe ich es dann auch in den Play Store auch noch gestellt. Ja. Und am Dienstag, der erste Arbeitstag, am Freitag war das, am Abend läutet plötzlich mein Handy und ruft mich ein Redakteur vom Standard an. Ich habe zuerst geglaubt, das ist das Abo-Service. Und scheinbar hat das die alle sehr, also die hat mir wirklich gesagt, ja, es ist alle ganz baff, sie haben das in der Redaktion ausprobiert.
Ja, und wie sind die auf dich gekommen?
Das oder? Weiß ich nicht, weiß genau.
Also ich habe lesen die deinen Twitter-Stream?
Nein, ich habe nicht viele Follower, aber es haben, ich glaube, du hast das einmal, also Florian hat es, glaube ich, mal geliked oder irgendwas, retweetet.
Ja, ich glaube. Also es war auf Twitter, Google Plus und auf deiner eigenen Homepage.
Also ich hab,
das sind die drei Möglichkeiten. Auf
Homepage habe ich nichts. Also ich hab, auf meiner Homepage habe ich nur den Download.
Das heißt, die haben dann irgendwelches Keywords durchsucht im Web und sind irgendwie draufgekommen, ne?
Ich glaube, es war auch eine zeitliche, glückliche Korrelation, weil nämlich am Dienstag, am Morgen, habe ich das Morgenjournal auf Ö1 gehört. Ah. Und da war ja das Thema vom Konsumentenschutz. Also von der VKI hatte am Dienstag in der Früh diesen Beitrag, dass das Zahlen ohne PIN problematisch ist. Und scheinbar war es halt eine glückliche Fügung, dass es halt gut dazu gepasst hat, dass ich auch was mit NFC und Bankomatkarte gemacht habe.
Und dann ist die Recherchemaschinerie schon in diese Richtung gelaufen, genau, also, und dann.
Ich weiß nicht, wie genau die dann auf mich aufmerksam wurden, aber auf jeden Fall hat dann dieser Herr Sulzbacher vom Standard diesen Artikel noch am selben Abend geschrieben und im Online veröffentlicht und dann am nächsten Morgen auch im Printstandard. Und dann ist plötzlich losgegangen. Dann haben halt wirklich dann sich mehrere Radiosender und Zeitungen gemeldet und.
Ja, so habe ich es nämlich auch mitbekommen, weil ich Twitter nicht mehr lese und das war dann der erste, wo ich.
Das war so wirklich dann vor allem am nächsten Tag. Ich habe den Webstandartikel, weil ich dann, hey, cool, so ein bisschen stolz auch und so.
Ja, klar.
Und dann auf einmal am nächsten Morgen kommen aus der Dusche raus, schon 3 Anrufe in Abwesenheit, ja. Und dann also beim ersten einfach zurückgerufen und dann auf einmal gemerkt, hoppala, ich bin ein Interview und ich stehe dann da in der Boxershort noch ganz eng.
Und sagt, irgendeine von diesen durch die Bank kommerziellen Medienagenturen hat sich irgendwie erkenntlich gezeigt für deine Zeit und deine Expertise? Ist es nicht so, dass die Artikel, die sie über dich schreiben, nachher frei lizenziert sind oder der Menschheit zur Verfügung stehen?
Ja, ich muss sagen, ich habe nicht gefragt oder so oder nichts verlangt.
Dass die da ausnutzen
müssen. Aber es wurde mir auch nichts angeboten, das muss ich auch sagen. Und wie gesagt, mir ist auch es gab auch verschiedene Umgangstöne, wenn man so sagen möchte, wie die Leute an mich herangegangen sind. Und dass der allererste war wirklich sehr, sehr interessiert und der hat auch versucht, das wirklich zu verstehen.
Ja.
Das war der Sulzbacher vom Standard. Mhm. Eben nach dem Gespräch auch nur kurz im Standard gesucht, was schreibt er eigentlich sonst so und weil es ist eine gute Idee, mit dem zu reden und was kurz die Panik bekommen. Und auch hatte ich Angst, dass da nicht irgendwas falsch rüberkommt, dass ich dann vielleicht falsch ausgelegt wird. Und aber der Artikel, finde ich, war sehr in Ordnung und hat nichts versprochen, was nicht wahr ist. Und wie gesagt, es ist ja nichts, eine Sicherheitslücke in dem Sinne, dass ich jetzt Geld klauen kann. Ja. Ich selber habe es ja gar nicht als Lücke gesehen, ich habe es nur interessant gesehen. Man privatsphärentechnisch ist es natürlich bedenklich vielleicht, aber mit entsprechendem Equipment kann man jetzt die letzten Abhebungen sehen. Aber ich kann jetzt nicht ein Geld klauen. Aber auf jeden Fall, es hat halt beigetragen, dass dann plötzlich andere Medien gemeinsam mit diesem VKI-Thema halt auf das Ganze aufgesprungen sind. Und
ja, FutureZone hat ja auch einen Artikel gebracht und so, es war jetzt einfach ist durchs Web getrieben worden, die Sau.
Ja, genau, es war dann nicht 2 Tage lang und.
Und du hast gesagt, die waren höflich, hat es andere Töne auch gegeben?
Höflich nicht, ich meine von der Art, wie sie die Fragen gestellt haben und so und ehrlich interessiert oder interessiert an Schlagworten oder also interessiert an so dass dann quasi, ja. Und wo ist, können Sie jetzt mein Geld klauen oder ist jetzt mein Konto schon leer oder Dinge oder auch die Frage stellen, also Sie haben ja die neuen Bankomatkarten geknackt.
Ja, und Johnny der Hacker.
Und dann holst du halt aus und sagst, nein, ich habe dann gar nichts geknackt und es ist auch keine Sicherheitslücke in dem Sinn, ich kann jetzt niemandes Geld klauen.
Aber da muss man stark differenzieren, ja, klar.
Ich habe dann auch bei manchen wirklich mehrfach wiederholt, dass nichts gehypt ist, nichts geknackt ist, nichts unsicher ist.
Und die zweite Frage war, wie fühlt man sich als Hacker oder was?
Und vor allem.
Naja, Hacker im eigenen Sinne schon.
Ja, Hacker ist es ja. Also Hacker aber ist es neugieriger, ist Hacker, neugieriger Umgang mit Technologie und.
Genau.
Und wie gesagt, nicht mal.
Wenn man Hack sagt bei Medienleuten, dann verstehen sie immer was Falsches
drunter. Natürlich. Medien. Traurige Hacker-Cracker-Definitionsproblem, ja.
Und es war ja auch nicht mal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht mal originär. Also es ist ja nicht von mir. Ich war bei weitem nicht der Erste, der das gezeigt hat, dass man diese Daten aus den Karten auslesen kann. Denn wie schon erwähnt, dieser Zahlungsstandard, der ist dasselbe, auch schon auf den alten Karten, und zwar schon aus den 90ern.
Also auf den alten Karten ging ja noch mehr.
Genau.
Kann man ja auch sagen, von wo abgehoben wurde.
Genau, also dieser EMV-Zahlungsstandard sieht eben vor, dass man so Transaktionslog speichert. Wie dieses Log aussieht, ist ebenfalls frei definierbar durch den Karten-Issuer. Also der kann selber festlegen, welche Felder er in dieses Log reinschreibt. Und früher war da tatsächlich, wie ich auch gesehen habe, bei einem Projekt, das 2010 auf den Wiener Linux-Wochen präsentiert wurde, dass man da auch sowohl Terminal-IDs auslesen konnte bei den einzelnen Zahlungen. Und die konnte man ja dann eindeutig auf einen Bankomaten oder eine Kasse mappen. Mhm. Und also offensichtlich hat das schon jemand zumindest teilweise mitgedacht bei diesen Kartenausstellern und sich gedacht, per Funk machen wir jetzt ein bisschen weniger Infos rein. Und vielleicht hat da, also die ganzen Dinge, dass man das überhaupt auslesen kann, ja, das ist dadurch bedingt, weil das in dem Standard halt so vorgesehen ist und der ist eben einfach aus einer Zeit, als das nur über Chipkarten, also nur über Kontakt war, spezifiziert in den 90ern. Und ich meine, das ganze Protokoll, wenn
so
man das,
alt ist es.
Wenn man, oder ist, glaube ich, sogar, weiß nicht, vielleicht aus den 80ern, ich habe dann, also die Lernkurve die Tage war ja dann sehr, sehr steil und ich habe dann auch Feedback bekommen und gute Links. Mhm. Und es gibt auch gute Talks. Ich glaube, am 29C3 war auch ein sehr interessanter Talk, der war eine coole Einführung, nämlich auch. Der hat gesagt, ich erzähle nichts Neues, nichts Geheimes und trotzdem, also auch keinen Hack, aber es ist trotzdem interessant. Und der hat nämlich genau diese Basics erklärt. Das hätte ich eigentlich, wenn ich es am Freitag gesehen hätte, das hätte mir sehr viel weitergeholfen. Auch im Nachhinein war es sehr interessant und der bringt es klar auf den Punkt eigentlich, in wie vielen Punkten dieses Protokoll eigentlich total hirnrissig designt ist. Jetzt nicht unsicher deswegen, also sie haben das schon dann alles sicherer, also ist bei den vielen Stellen schon nachgebessert seit den 90ern natürlich. Und momentan gibt es auch keine offensichtliche Schwäche, das zu brechen, also ich kann jetzt keine Karte klonen und so. Aber die Grundideen, zum Beispiel so eine Kommunikation zwischen Karte und Terminal, ich sage mal, hallo, ja, hallo, ich bin die Karte. Gut, was kannst du so? Und dann sagt die Karte dem Terminal, liebes Terminal, ich sag dir jetzt, welche Fragen du mir stellen sollst. Also die Karte sagt dem Terminal, wo das Terminal auf der Karte nach Infos suchen soll. Oder welche Aktionen, liebes Terminal, ich sag dir jetzt, welche Aktionen du in dem und dem Fall tun sollst. Also wenn die ganzen Anweisungen stehen auf der Karte und das ist eigentlich das Device, das ja in der Hand des Angreifers liegt, also wenn sie jemand angreifen möchte. Mittlerweile ist alles gesichert, indem da alle signiert sind, dass man sich verändern kann und auch nicht klonen kann, aber prinzipiell vom Ablauf irgendwie hätte ich es mal, also wenn ich so ein Protokoll entwerfen müsste, hätte ich es irgendwie andersrum gemacht, dass ich mir das Terminal als vertrauenswürdiges Device definiert hätte. Aber
da sieht man schon einfach die Denke aus den 90ern halt noch irgendwie noch nicht so.
Aber das ist schon sehr, sehr tief und ich möchte auch nicht jetzt da ins Detail gehen, weil das kann man eher nachlesen, das ist wahrscheinlich nicht so interessant.
Ich habe da auch irgendwie, aber vielleicht auch total falsch aufgeschnappt, dass die Universität, wer ist da so, Spezialist Hagen?
Die NFC Research Lab in Hagenberg, die verfolge ich eh schon länger.
Die, genau, dass die jetzt durchaus einen Angriffsvektor gefunden haben, der aber halt nicht sehr praktikabel ist, sondern sehr theoretisch ausbeutbar.
Genau. Aber das ist auch schon alt, also natürlich nichts deswegen weniger Interessantes.
Ja.
Aber da gab es auch schon auf der DEFCON, glaube ich, die Papers, also es gibt auch schon länger im Netz und auch die Software. Das habe ich ja schon mal im Podcast erwähnt.
Ja, wir haben es schon mal besprochen, genau.
Und was die beschrieben haben, ist diese Attacke ist eine Relay-Attacke oder Proxy-Attacke. Und da geht es eigentlich darum, man forwardet einfach das, was die Karte sendet. Also ich kann die Karte genau jetzt so nicht... Ich kann jetzt nicht den Private Key aus der Karte auslesen, weil den verrät sie nie. Also sie schickt nur was rein, die Daten, sie signiert die Daten, also sie unterschreibt die Daten, schickt sie wieder raus. Ich kann nur prüfen, ob die Daten signiert sind. Ich bekomme den Key nicht raus. Aber was ich machen kann, ist, wenn ich die Karte besitze, ich kann sie einfach mit das eine Handy an die Karte halten, das eine Handy schickt, also ich brauche zwei Handys, die miteinander verbunden sind über Internet. Ein Handy halte ich an die Karte, das andere halte ich an die Kasse und die Handys können räumlich sehr weit voneinander entfernt sein. Also ich kann übers Internet jetzt sehr weit machen.
Ja.
Die einzige Grenze liegt in der Pingzeit. Es darf halt nicht zu lange dauern, sonst geht es Terminal in der Timeout.
Ja. Wobei das viel zu langer Zeit definiert
aber
ist.
Aber es ist noch im Millisekundenbereich, also ich kann jetzt nicht so eine halbe Sekunde lang weggehen.
Naja, es funktioniert nur UMTS. Sie haben es, glaube ich, mit Kreditkarten ausprobiert über UMTS.
Und die haben das bewiesen und gezeigt und die haben es eigentlich deswegen, also diesen Proxy, NFC-Proxy gebaut, damals, um das Protokoll zu analysieren. Das ist nämlich ein einfacher Weg, das mitzuschneiden, die Kommunikation.
Ah, Kamera.
Und das ist halt, wie praxistauglich diese Art des Angriffs ist, also das
bedeutet ja wirklich, dass ein Angreifer jetzt an deiner Hosentasche mit deinem Lesegeld sehen muss und in derselben Sekunde muss der andere an einer Kasse stehen und bezahlen. Und jetzt einfach eine Kasse selber nehmen und das auf ein Konto überweisen, so wie sich manche vorstellen, geht ja nicht, weil nämlich der Supermarkt, bei dem du bezahlst, der bekommt ja das Geld, das du bezahlst, von der Firma PayLife oder von der Firma PSA. Also der muss ja dort ein Vertragspartner sein. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit meinem Diebstahl- und Co-Business eine Bankomatkasse ordern und dann alles auf mein Konto überweisen lassen, weil da wird mein kürzester Zeit und Endaccount gesperrt. Ich bin dort namentlich bekannt. Also man kann das nicht so einfach mit auf diese Art und Weise Dinge klauen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass man die Karte verliert und jemand zahlt halt viermal oder fünfmal diese 25 Euro damit.
Aber wie viele Leute haben sich jetzt die App schon runtergeladen?
Am ersten Tag waren es zwei, am zweiten Tag waren es vier, dritten Tag waren es 1000. Und dann ist es so jeden Tag circa, also dann waren es 1000, also ist dann erst 1000, dann 800 dazu, dann ist dann sehr stark wieder abgeflacht und momentan sind es circa 4000, mhm, oder 3900, glaube ich. Und jetzt sind es pro Tag nur mehr einzelne weniger, also man merkt, das Interesse ist auch immer wieder abgeflacht nach den Medienartikeln.
Und das funktioniert jetzt auf allen NFC-enabled Android-Devices oder gibt es da noch Unterschiede?
Es funktioniert ab Android-Version 4.0.3 und zwar auch nur, weil ich faul bin. Ich habe mir da einfach geteilt, weil das erspart und mit älteren Versionen, da hast du dann andere APIs oder weniger bequeme APIs zur Verfügung und ich habe mir gedacht, jetzt, ich habe sie nur für mich gemacht.
Ja genau, da wolltest du mal.
Ursprünglich habe ich nur für 4.4 gemacht und dann habe ich gesagt, wie weit kann ich runtergehen, ohne dass ich meinen Code ändern muss und dann bin ich auf 4.0.3 gelandet.
Willst du die App noch erweitern oder gibt es schon machen? Also noch aktiv oder bist du jetzt mal da?
Für mich persönlich war ja eine, neben dieser ganzen Medienerfahrung, die ich auch interessant zu sammeln, war das Zweite, was cool war, dass ich sehr viel Feedback bekommen habe und immer noch bekomme, auch per Mail und anderweitig und sehr viel damit lerne und auch jetzt immer noch Leute mich kontaktieren oder zum Beispiel mir vertrauen und ihre Log-Auszüge schicken, also die steht ja nichts wirklich Gefährliches drin, ich kann natürlich eine Karte nicht klonen. Und daraus lerne ich immer noch ein bisschen mehr, es besser zu verstehen. Und ich habe jetzt noch zwei Updates gemacht, wo ich es ein bisschen grafisch hübscher aufbereite und die Transaktionen ein bisschen besser aufschlüssele. Mhm. Aber viel mehr wird man da eh nicht machen können, glaube ich. Aber ich werde schon noch schauen, dass ich ein bisschen, zum Beispiel diese Sachen wie Ablaufdatum und Kartennummer kann ich noch besser anzeigen. Und ich bekomme noch ein paar Bug-Reports immer wieder. Also ich passe jetzt halt noch dran, aber die Zeit fehlt mir auch ein bisschen momentan. Ich bin wieder voll im Job.
Aber super, es schafft auf jeden Fall mal Awareness, oder? Dass die Leute, die das auch auf den Markt werfen, mal sehen, dass die Leute sich das jetzt auch anschauen, dass man nicht ganz hirnlos Sachen also vielleicht vorwerken kann. Ist die Hoffnung, sage ich jetzt mal, die man formulieren kann.
Naja, es war schön zu sehen, dass man so eine Welle auslösen kann. Das war total überwältigend, wirklich. Ich bin immer noch voll von den Socken, wie das passiert ist. Und ich finde es total schön, dass ich da ein bisschen was beitragen konnte, vielleicht, dass da ein bisschen halt drüber geredet wird. Und natürlich ist für die Firma PSA oder Payments, oder die PayLife unangenehmer, die haben sicher dafür in die PR gesteckt und das wollte ich auch nicht denen schaden, aber wenn es über Sicherheit diskutiert wird,
gibt es keinen, ja. Was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt anfangen wollen, irgendwie über das Protokoll was herauszufinden oder auch selber irgendwie Apps rund um das Thema zu entwickeln? Was kann man da?
Also es gibt, prinzipiell sollte man sich ich möchte jetzt nicht die falschen ISO-Standards nennen, weil ich weiß, ISO 7816-4, der definiert grundsätzlich Smartcards, also nicht nur die Bankkarten, wie solche PDUs, also APDU, Application Protocol Data Unit, also wie diese Hexstrings ausschauen. Da gibt es von Wikipedia ausgehend zahlreiche Links und auf cardwerk.com, die haben das sehr gut dokumentiert, auch sind so Kartenhersteller, glaube ich. Und die Zahlungskarten haben dann darauf aufbauend noch, also in diesem Standard gibt es so standardisierte Kommandos wie read file oder select file oder read record, get data, read record, glaube ich. Und dann darüber hinausgehend gibt es noch vorgesehen proprietäre Kommandos, die haben ein anderes Prefix, die erkennt man daran. Und die sind dann in diesem EMV-Zahlungsstandard, aber dann ganz speziell auf Zahlungskarten beschrieben. Und diese EMV-Specs kann man sich auch frei runterladen. Und die Sachen habe ich, also im
bei mir in meinem GitHub-Repository habe ich ein kurzes Readme geschrieben, wo unten auch die Links sind zu allen, also zumindest zu vielen Seiten und
Dokumenten,
wo ich halt dann immer manche erst später entdeckt, die mir früher nützlicher gewesen wären, aber
ja, wie es so ist.
Und auch die, also viele, es gibt interessante Talks zum Beispiel, weil die Specs selbst, die EMV-Specs sind vier Books und dann noch viele Anhangbücher, die alle mehrere hundert Seiten haben. Also es ist dann, die habe ich nicht wirklich gelesen, sondern ich habe immer nur nach Dingen gesucht. Also wenn ich bin auf etwas gestoßen, habe ich recherchiert, dann draufgekommen und habe dann, also erst, hätte man es zuerst gescheiter durchlesen sollen, dann wäre wahrscheinlich schneller vorangekommen.
Ja.
Ah genau, und auch ganz wichtig zu erwähnen auch, ich habe auch viel von anderen Softwareprojekten gelernt. Es lebe Open Source, also das muss ich ganz, ganz stark betonen. Ich stehe auf der Schultern, auf den Schultern von Riesen. Und hab, wenn man nach EMV sucht auf GitHub, findet man zahlreiche Projekte in verschiedenen Programmiersprachen. Also von C-Sharp bis Python und Ruby habe ich alles mögliche gesehen.
Also man muss sich nicht auf jetzt andere Programmierung genau. festlegen, um da was
genau.
zu bewegen.
Die meisten Projekte sind halt Dinge, die schon die mit Card-Readern gearbeitet haben. Also die haben früher schon solche Karten, also kontaktbehaftet ohne NFC. Aber nachdem, wie gesagt, das Protokoll, das ich da spreche über NFC ja genau das gleiche ist, das vorher schon über die Kontakte ging, konnte ich ja daraus sehr viel lernen. Und in meiner App konkret habe ich von Java EMV Reader, das ist ein Projekt auf Google Code, so wie er auch im Credits-Dialog verlinkt, und mit dem Autor habe ich auch Kontakt aufgenommen kurz. Und der hat es nämlich dankenswerterweise auch unter offener Lizenz veröffentlicht, sodass ich es auch bei mir einbauen konnte. Okay. Und meine App ist ja auch unter der GPL frei zugänglich.
Ja. Und wenn man keinen Bock hat auf Android und kein Android-NFC-Handy hat, dann kauft man sich einen Card-Reader. Was kostet so ein Card-Reader?
Card-Reader kosten weniger als 10 Euro mittlerweile. Da reicht in der, wenn du 10 Euro bezahlst, ist schon teurer wahrscheinlich, oder mehr brauchst du nicht ausgeben. Das geht mit jedem.
Ja, okay. Ja.
Also, du kannst so ein Multi-SD, sonstiges Cardreader-Ding mit Slots also für Smartcard.
Die Chipkarte, ja, aber mit NFC gibt's.
Nein, NFC, ich meinte jetzt nur Cardreader. Die NFC sind teurer, das stimmt, ja.
Ja.
Ich meinte jetzt den reinen Kontaktbehafteten.
Die sicheren Kontaktdinge kosten auch gleich 40-50.
Aber man braucht auf jeden Fall, wenn es Geldkarten sind, braucht man es nicht in einer speziellen Geldkartenreader oder so. Sondern
außer wenn man will wirklich über irgendwie Online-Banking auch verwenden, dann sollte man schon einen gescheiten.
Achso, ja. wenn es nur darum geht, einfach Kommandos an die Karte zu schicken, tut es auch jeder Card-Reader. Also. Okay. Und NFC-Reader für den PC weiß ich nicht, was die preislich kosten, die habe ich jetzt nicht so genau beobachtet. Aber
das hängt, was die Scheiße wirklich gut funktioniert.
Da gibt es aber sehr viele Unterschiede, was die können, weil ob man damit, gibt es manche, die Tag-Emulation beherrschen, also Card-Emulation beherrschen und manche nicht und so Dinge. Und wenn man da Geld ausgibt, glaube ich, ist gescheit, man recherchiert vorher, damit man falls man später damit mehr machen möchte, noch nicht wieder neue Reader braucht.
Ja.
Aber habe ich mir gesagt, die Intention war einfach bei mir, weil die Einstiegsbarriere so gering war. Also die Karte war da, das Handy war da und Android programmieren kann ich auch mittlerweile ein bisschen und die Zeit war auch da, weil meine Freundin war eingedeckt in Arbeit, ganzes lange Wochenende und ist nur am Schreibtisch gesessen und durfte nicht gestört werden.
Das heißt, du hast mich auch vom Bildschirm geklebt.
Bin
dann 3 Tage geblieben. Und ausgezahlt hat sich.
Am Ende ist dann diese App rausgeplumpst.
Ja, ich bin neugierig, was noch alles Spannendes sich entwickeln wird. Cool.
Ja. Wir begrüßen mittlerweile den Harald. Servus Harald.
Hallo.
Servus Harald. Harald, hast du uns einen Sackerl mitgebracht oder sagst du uns kurz, worüber du heute reden willst?
Ja, was gibt's Neues? Ja, ein bisschen rede ich über OS Domotics, was sich so tut. Und was rede ich noch?
Ja, du musst nicht reden, du kannst auch schweigen.
Okay, dann schweige ich jetzt.
Schweigen
Na, dann noch ein kleiner Artikel über Landwirtschaft.
Okay.
Und ja, dann fange ich mit dem über Landwirtschaft an.
Lass mir gleich?
Ja, auf jeden Fall. Außer ich habe so was Wichtigeres.
Haben wir immer, aber ja. Du bist so selten
da. Habe ich mal angehört noch die Wissenschaftssendung im Ö1. Und da ging es über Reiskultivierung und intensiven Landbau für Reis. Und das ist sehr, sehr interessant. Da gibt es eine neue Reisanbaumethode, die gar nicht so neu ist. Die hat ein Priester erfunden auf einer Insel, weil er den Einheimischen helfen wollte. Okay. Die haben dort Regenwald gerodet und konnten viel zu wenig Reis ernten. Und er hat experimentiert. Ich meine, er war auch Ökologe,
ja.
Hat das auch studiert. Für Landbau und hat eine neue Reisanbaumethode entwickelt und hat die dann denen beigebracht. Und siehe da, statt einer Tonne konnten sie dann plötzlich 6 bis 8 Tonnen ernten.
Und hat man erfahren, was das Geheimnis der Methode war?
Ja, und er war auch darauf aus, eine Methode zu erfinden, die weniger Input braucht und mehr Output liefert. Mhm. Ja, da brauchst du weniger Reissamen und weniger Ressourcen. Und er hat es auch geschafft. Genau, die richtigen Zahlen waren 2 Tonnen vorher, 8 Tonnen nachher.
Ertrag jetzt.
Ertrag.
Auf derselben Fläche.
Auf derselben Fläche. Ja. Mit weniger Dünger, weniger Wasser und weniger Reissamen. Die Idee von ihm war, erst einmal Versuche zu machen. Und erst drauf kam man, dass der Reis momentan eher nach einer Methode angepflanzt wird, die zwar überliefert ist, aber nicht ideal ist. Das haben sie erzählt, ja, man nimmt Reiskörner, pflanzt sie an, da kriegt man so kleine Reispflänzchen und die tut man büschelweise in ein großes Feld dann einsetzen und flutet das Feld dann.
Die müssen immer unter Wasser sein oder in so feuchten Feldern sein?
Ja, sie sind dann unter Wasser, nach der herkömmlichen Methode. Was er genau, nach 25 Tagen werden sie erst übersiedelt, das richtige Feld. Ja. Er hat das anders gemacht, er hat die Reiskörner angepflanzt wieder in ein Zuchtbeet und hat sie dann aber einzeln verpflanzt.
Also nicht büschelweise?
Nicht büschelweise, sondern einzeln. Erstmal nach 10 Tagen schon. Und hat immer 10, einen Radius von mindestens 10 bis 20 Zentimetern lassen.
Also mehr Abstand lassen zwischen den Halmen.
Ja, wirklich einzeln. Keine Büschel. Dann hat er das Feld nicht geflutet, weil wahrscheinlich wären sie davon geschwommen, die einzelnen Tiere. Dann hat sie nur feucht gehalten.
Okay, ja.
Und hat dann gewartet, was passiert. Und siehe da, bei der herkömmlichen Methode entsteht aus einem Halm 16 ungefähr.
Halme oder?
Halme,
ja.
Und bei seiner Methode entstanden 60 bis 70 Halme.
Weil die mehr Platz haben.
Ja genau, weil sie mehr Platz hatten und größere Wurzeln bilden.
Ja.
Und daraus ist auch der Ertrag gestiegen. Es ist aber schon relativ lange, dass er das erfunden hat, also gefunden hat, und es ist ein Open Source Projekt.
Ja, super.
Das heißt, da gibt es keine Patente und gar nichts draus, sondern das vermittelt er in der Welt. Das hat mittlerweile auch schon jetzt Indien erreicht. Und dort wurde der offizielle Rekord gebrochen von jemals geernteten Reis, nämlich, ich weiß nicht genau, ich glaube, es waren 26 Tonnen, mit einer Reissorte von BASF. Ja. Die haben das aber gar nicht auf die große Glocke gehängt. Das haben wir dann nachher erfahren, warum. Da gab es in Indien Papiere, dass es ja gar nicht erwünscht ist.
Ja, dann brauchen die Bauern weniger Düngemittel.
Weniger Dünger, weniger Ressourcen, weniger Wasser, mehr Saatgut.
Mehr Saatgut.
Jetzt. Also nach der alten Methode brauchen sie von überall mehr.
Mhm. Ja,
nach der
ja.
neuen Methode würden sie überall sparen, das wollen die nicht.
Frecher, ja.
Und deswegen haben sie es nicht auf die große Glocke gehängt. Dadurch, dass es aber Open Source ist, verbreitet es sich jetzt also gerade rasant um die Welt.
Super.
Und jetzt können sich auch Leute von ihren kleinen Feldern ernähren, die früher nur 4 Monate durchkamen, kommen jetzt ein Jahr durch oder mehr.
Ja, super.
Überschuss. Und so kann der Welt geholfen werden. Hat mich fasziniert. Was mich dann verwundert hat, typisch ORF, Mainstream, ja, jetzt bringen sie es. Was eh schon jeder weiß,
dass
sich damit beschäftigt. Ja, ich meine, ich nicht, aber...
Fairerweise muss man dazu sagen, dass Österreich kein klassisches Reisanbauland ist. Ne?
Schon, aber der hat es 1970 oder so.
Okay, ja.
76 oder 78. Ja.
Hat er ein bisschen gebraucht.
Natürlich, er hat
experimentiert. Hat damals auch keinen
Interesse. Er war ja, ich meine, er ist ja Wissenschaftler gewesen, ich glaube, der lebt ja noch, der Mönch, und wollte eigentlich den Einheimischen helfen.
Ja, ja.
Und das hat auch gedauert. Und erst später hat er dann begonnen, die Idee weltweit den Leuten beizubringen. Was mir eben gut gefallen hat, dass es eben ein Open-Source-Gedanke dahinter ist. Und das kann eben der Gesellschaft nicht mehr genommen werden. Hat mir sehr gut gefallen. Weil es wirklich um Mengen geht, ja, statt 2 Tonnen 8 in dem Gebiet, wo er das probiert hat, und super, mit gewissen Hybridpflanzen. Schafft man gewaltig mehr. Ne? Ja. Was hast du sonst getan? OS Domotics hat sich was getan. Wir haben ein Treffen gehabt, vorigen Mittwoch. Da haben wir uns mal zusammengesetzt, so, ja, jetzt nehmen wir was in Betrieb. Und das hat
aber dieser Do-It-Yourself-Workshop im
Metaverse. Wobei es dann weniger zu einem Workshop wurde, es eher zu einer Vorführung von Leuten, die damit experimentieren, was wieder anderen geholfen hat. War echt interessant. Und wir treffen uns wieder nächsten Mittwoch.
Okay. Sagst du das Datum dazu? Das müsste dann sein der 20.
20. Heute am 13. Das heißt,
wir treffen uns am schnellsten zum Kalender. 22.
Genau. 22. Jänner 2014.
Okay. 2014 wieder um 18 Uhr im Meterlab.
Im Meterlab, also Bibliothek.
Bibliothek, ja.
Okay, ja. Wird notiert. Ja. Schauen wir uns.
Dann habe ich noch bestellt den neuen Prints für die Version 1.3 des Edge-Routers. Und der Rollladensteuerung. Ja, die sind jetzt gekommen und ja, die Edge-Router habe ich schon bestückt, die funktionieren. Das heißt, jetzt kann man auch in den Edge-Routern die Merkur-Ports werden dort jetzt verbaut und braucht keine speziellen Funkmodule mehr. Und es wird jetzt auch ein kleinerer DC-DC-Wandler genommen, der energieeffizienter ist. Also man könnte das Ganze jetzt noch kleiner bauen und kann jetzt endlich das normale Merkur-Port darin verwenden. Neues ist, gibt es auch einen Adapter, damit man mit einem Merkur-Board und einem Raspberry Pi einen Edge-Router bauen kann. Und dann ist uns neu eben die Rollladensteuerung. Und das ist eben eine Rollladensteuerungsprint, das entspricht im Prinzip im Lichtaktor-Print. Mit der Änderung, dass jetzt auch die Eingänge 220 Volt sicher sind und mit 220 Volt zu beschalten sind. Das heißt, man kann sie sich nicht mehr kaputt machen.
Wird immer mehr DAO-tauglich.
Ja, genau, immer mehr DAO-tauglich.
Hardware-DAO, da zähle ich mich auch dazu.
Da haben wir dann hoffentlich jetzt ein bisschen mehr Stückzahlen da, dass sie wirklich aussehen. Ja, wer sich dafür interessiert, einfach osdomotics.com schauen, dann ins Wiki und da finden wir eh einiges schon drüber. Wir sind wahrscheinlich wieder auf der in Chemnitz. Ich habe zumindest Stand eingereicht. Ja. Antwort habe ich noch keine.
Das heißt, wir osdomotics.
osdomotics. Okay. Und ja, und suchen noch Mitreisende.
Okay.
Zeig's schon auf, was.
Wird auch ein Podcast mit berichten.
Ja.
Vor Ort.
Und wenn es interessiert, es gibt eben bei OS2Motics findet sich das Wiki und den Shop. Und im Shop in coxcom.at könnt ihr dann einige dieser Dinge auch bestellen, diese Dev-Kits. Und jetzt sind auch wieder die Starter-Kits verfügbar. Ja, und ab nächster Woche wird es auch die Merkur-Ports, das sind diese Funk-Ports, auch im MetaLab geben, im Automaten.
Vom Overflow in dem Zigarettenautomaten.
Das super, ist ja in dem Hacker-Überraschungs-Surprise. Hacker-Surprise. Ja. Der schaut wirklich cool aus. So wie Überraschungs-Eye-Design. Ja. Ja.
Also jeder, der Lust hat, auf eine Packung Merkur-Ports.
Super, kann sich einfach
rausziehen. Welche ziehen vom Automaten.
Ja. Ein Merkur-Board und eine Schokolade.
Genau, ein Schokoladenmark. Ja.
Ist ein Merkur-Board. Bist schon wieder eine Diva.
Ja, und dann gibt es noch ein neues Projekt, das hat, ist noch nicht auf der Liste, aber jemand hat heute gemailt. Ich habe gemeint, ja, super Idee. Einer möchte aus der Community das Merkur-Board mit dem Contiki in die Arduino-Oberfläche integrieren. Also, dass man über die Arduino-IDE die Merkur-Boards
verwenden kann,
programmieren
und
kann,
flashen kann, zu machen.
Aber mit dem Contiki-Betriebssystem drin. Da gibt es nämlich eine
Arduino. Das heißt, ich kann dann das Arduino machen, um Six-Loban-Sachen zu steuern. Habe das richtig
kannst probiert? Du mit der Arduino-IDE, also Programmieroberfläche, Projekte kreieren für das Merkur-Board, das eben dann über Funk im IPv6 reden kann.
Das ist cool, weil das erreicht dann sicher wieder eine größere Bastler-Community, ja. Diese mit Arduino sind doch, kennen doch sehr viele Leute vielleicht, die damit noch nichts zu tun gehabt haben und eine coole Idee.
Das war mir es einfach genug einführen kann. Ich habe mit das Teensy geht ja auch über die Arduino-Oberfläche. Da muss man halt auch wieder dazu laden und einen eigenen Flasher nebenbei laufen lassen. Das ist dann ein bisschen würde wieder.
Das hast du wieder bis zum Ende.
Aber dann muss das wieder in den Bootloader nehmen. Wie soll es eigentlich gehen?
Ich muss nur die Compile-Ziegel irgendwann eigenes definieren, oder?
Ja, es gibt also, es gibt jetzt ein eigenes Definition-Plattform-File in der IDE-Oberfläche, wo du zu jedem Punkt angeben kannst, welche Tools, welche Compiler und welche Programmer-Firmware du okay, ansprechen möchtest.
Das heißt, du musst ein File halt dazu kopieren zur Standard-IDE.
Wir müssen ein File dazu kopieren zum Projekt. Was ich, so wie ich es verstanden habe. Ja. Ob das dann an einem gewissen Platz in dieser IDE liegen muss oder bei deinem Projekt, weiß ich noch nicht.
Aber das klingt auf jeden Fall machbar auch für jemanden, der sich da noch zum Detail auskennt oder mit Arduino vielleicht schon besser auskennt. Ja. Und dann kann er auch dann für diese Hardware, also für diese Plattform auch dann Projekte bauen und basteln. Ja. Sein Home Automation.
Was mir eben neu war, was dann auch in diesem File ist, er hat mir dann einen Link geschickt auf diesen Arduino. Definition File, Plattform Definition File. Und da steht wirklich drin, dass diese IDE-Oberfläche mit beliebigen Mobilen, mit beliebigen Programmen auch und mit beliebigen Plattformen zusammenarbeiten kann. Ja. Und das war mir neu. Ja. Und er integriert das jetzt und bin schon gespannt. Ja.
Sehr cool.
Na dann. Okay, schließen wir langsam die Technik-Themen ab.
Ja, du kannst losschießen,
Horst. Ich glaube, du bist wahrscheinlich schon. Ein
bisschen wartest sicher schon in den Startlöchern.
Nein, so schlimm ist nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe von meinem RIS-Journal jetzt, war ich das erste Mal in einer Druckerei. Und für steht nicht für Rechtsinformationssystem, das heißt nur von der Republik so eine niedrige Webseite ist,
genau. Sondern
das steht für Remix Improve Share.
Mhm. Drei ganz coole Begriffe, also ganz genau, wichtige Dinge.
Das Ziel der Zeitung ist halt erstens meine Open Source Programmierkurse zu bewerben und zweitens halt speziell in Schulen den Open Source Gedanken ein bisschen zu verankern. Mhm. Ja, wer seit sonst kann man tun. Und ja, ich bin derzeit auf 54 Seiten und es ist ein kleiner Tipp für alle Leute, die selber eine Zeitung machen wollen. Ich meine, man kann sich eigentlich selber durch logisch Nachdenken überlegen, aber ich war nicht so weit. Wenn man dann in eine Druckerei geht und sagt, bitte drucken Sie mir das aus, dann lachen die dann aus, weil die Seitenzahl muss durch 4 teilbar sein, weil die drucken, wenn man eine A4-Zeitung macht, drucken die das auf A3-Bögen aus, die sie dann einmal falten. Und zwar geht das in so eine riesige Kopiermaschine und kommt gefaltet und geheftet raus. Also ich habe nur so gestaunt. Und ja,
nicht durch 4
Teilweise. Ich habe jetzt 2 weiße Seiten hinten, also ich muss noch ein bisschen mehr schreiben.
Da kann man sich schon Programmiernotizen machen.
Eine leere Seite als zweite Seite.
So, ja, das hat er mir auch angeboten. Und ich habe gesagt, nein, ich schreibe lieber mehr und so.
Und oder du lässt das weg.
Ja, genau, das könnte ich auch machen. Ja. Nein, ich habe eh genug Inhalt. Und sonst kann ich über den Druckvorgang jetzt nicht viel sagen. Also ich war bei einer sehr netten Druckerei, die heißt Fakultas, Spitalgasse 21 im 9. Bezirk. Mhm. Und also es kostet mich jetzt eine eben knapp 60-seitige Zeitung, kostet mich unter 3 Euro das Stück, das jetzt digital print. Ich bin drauf gekommen, das ist billiger und problemlos, als wenn ich es mit meinem eigenen Tintendrucker ausdrucke und hefte. Also da habe ich mehr Ärger damit.
Strahler sowieso.
Genau, ja. Und aber mein Ziel ist sowieso, dass die Leute sich das halt downloaden und selber verkaufen dann die Schüler.
Ziel ist nicht Papier zu produzieren, nein, sondern dass das über
aber digitale Vertriebs. Aber wenn ich jetzt in eine neue Schule reingehe, werde ich halt 2-3 Stück ausdrucken, um halt dem Direktor eine zu geben und dem Lehrer und so. Ja. Und ja, ich suche natürlich schon Artikel für die nächste Ausgabe, die in einem Monat oder so, in 2 herauskommen wird.
Ja.
Und ja. Das ist soweit derzeit alles dazu, außer ich komme jetzt ein bisschen besser mit LaTeX zurecht als früher, aber immer noch nicht perfekt. So, LaTeX ist schon ein Biest.
Und so in weiterer Folge möchtest du so alle 2 Monate oder was willst du, oder kommt drauf an einfach?
Ja, ich meine, ich mache ja mit den Zeitungen kein Geschäft. Die Zeitungen sollen indirekt mein Geschäft ankurbeln, deshalb kann ich nicht zu viel meiner Zeit ins Zeitung machen reinstecken. Aber wenn ich jetzt im Lotto gewinne, werde ich jeden Monat eine Zeitung machen. Und
Hochglanz.
Ja, genau, Hochglanz und alles. Also Spaß macht es schon.
Hologrammen. Ich sehe schon ganz optimistisch die Ausgabennummer 3-stellig.
001. Ja, sowieso, ja. Vom Podcast übernommen.
2-stellig.
Ja, und es ist viel Content drin, aber ich werde es nächste Woche präsentieren. Wer jetzt schon downloaden will, auf der spielenprogrammieren.at Homepage kann man die neueste Version downloaden und der RIS-Journal ist verlinkt, also immer zur neuesten Version, die ich gerade uploade. Also ich
würde sagen, jetzt mal durchblättern, schaut schon sehr interessant aus. Und
danke, John.
Ist echt super, dass du so reinhängst und den Gedanken so unterstützt.
Okay. Aber du hast dich ja nicht nur dem Schriftlichen gewidmet, oder?
Aha.
Achtung, tolle Überleitung.
Also auch im Kino.
Ja, ich war
auch dem Visuellen.
Ja, auch deine Retina wurde stimuliert, nämlich durch Bad Fucking.
Bad-Fuckern, ja, ich überlege, ob ich jetzt sage in dem Thema. Ja, genau, ja, na, okay. Also
ich meine Überleitung, Horst.
Der Gregor leitet über zu dem schönen.
Furchtbar auf den Boden geklatscht.
Ja, sorry, ich habe es nicht ganz gecheckt. Und ja, also ich rede gleich ein Stück weiter. Ja, ich habe das neue Jahr super bekommen, ein Kino mit Bad-Fucking. Ja. Der Film, und zwar der Harald, der ist zum Beispiel auch ein großer Fan von Braunschlag. Und war Radfunken ist eben genau mit denselben Schauspielern wie Braunschlag oder wer gesehen hat, die verrückte Entführung der Idiot.
Für unsere deutschen Hörer, also Braunschlag war eine österreichische TV-Serie und die Entführung des Elfriede auch war eine Komödie, Kino-Komödie, ja. Ich habe sie auch im Kino gesehen.
Und es sind viele bekannte Schauspieler dabei, unter anderem der Kaiser, kennt man noch,
Der Ballfahrer.
Zwar nur eine Nebenrolle und Böck heißt der, glaube ich. Okay, es sind mehrere Gesichter, die man als österreichischer TV- und Fernsehkonsument kennt, drin, und es ist sehr schwarz, also noch schwärzer als Braunschlag.
Das geht, ja.
Und es ist ein bisschen düster, und wer ist der Regisseur? Kurt Palm, der hat gemacht Fettenbergs Nette Leute Show, kennt man
genau,
von früher
richtig,
noch.
Der Regisseur von Fettenberg.
Ja. Fettenberg, ja. Und der hatte irgendwie eine nicht sehr erfreuliche Sichtweise auf Österreich, die arbeitet auch sehr gut heraus. Ja. Also, wie soll ich sagen, wenn man gern nicht aus Österreich ist und gern dort Urlaub macht, ist es vielleicht gar nicht so empfehlenswert, den Film zu sehen, weil man da vielleicht zu sehr hinter die Touristenfassade blickt. Und sonst, es hat mich sehr erinnert an eine Serie, die schon sehr alt ist, an die Biefke-Saga.
Ah ja, die Biefke-Saga war exzellent.
Das letztens erst wieder irgendwo hat es gespielt, keine Ahnung, das Ende so spät abends im Fernsehen. Hat mich total geflasht, habe mich urgefreut, weil
es Kind ist. Das war der Felix Mitterrack.
Felix Mitterrack. Und das war auch so eine Aufdecker-Serie, wo sozusagen die touristenfeine Fassade und dahinter die Abgründe und das Arschkriecherische.
Mit einem super absurd und dystopischen Ende.
Ja, das ja. Teil ist ja wirklich...
Was aber, wenn man jetzt 10 Jahre danach zurückschaut, gar nicht so weit hergeholt ist. Also
das hat damals jetzt, glaube ich, sehr wirbel gemacht.
Ja, da hat es im ORF Diskussionen gegeben.
Die Namensgebung, Pief gesagt.
Ja, das war schon schlimm. Und
der hat es damals schon sehr schlimm.
Aber wirklich den Nagel am Kopf getroffen.
Genau, das heißt, das ist echt, da muss man unbedingt anschauen.
Und dieses Badfucking kann ich wirklich nur jedem empfehlen, also jedem, der Österreich liebt und auch der bereit ist dafür, für diese libyschen Schmerzen da zu ertragen. Und der Film ist schon vordergründig lustig, also man klopft sich ein paar Mal am Schenkel
okay,
und so.
Okay, ist kein reines Drama.
Nein, es ist jetzt nicht so wie ein Ulrich Seidel-Film wie Hundstage, wo es nur Schockeffekte und nur Faust im Magen. Also es ist schon vordergründig lustig, aber nachher, wenn es dann zu Hause gehst und drüber nachdenkst, es hat eigentlich im ganzen Film niemanden, keinen einzigen erfreulichen Charakter geben, sondern die österreichische trachtentragende Mentalität wird daraufhin reduziert, dass irrsinnig beschränkt sind die Leute, also abgrundtief blöd, und aber nicht einmal liebenswert deppert, sondern deppert und gehässig. Ahno, ne? Also das wird halt sehr super rausgearbeitet. Und es ist auch eine schöne Analogie, also das kann man, glaube ich, spoilen ein bisschen. Das ist so ein Alpendorf, das heißt eben Bad Fucking, in Analogie zum Ort Fucking, den gibt es wirklich.
Ja.
Und dort werden, das gibt es auch wirklich, dort werden immer von amerikanischen Touristen die Ortstafeln gestohlen, weil das taugt ihnen natürlich. Ne? Und Bad Fucking ist halt natürlich die Steigerung und ja, und also der Ort lebt vom Tourismus, dass er da sexuelle, aufgemotzte Gartenzwerge verkauft an Touristenmassen, die sich taugen, dass es einen Ort namens Bad Fucking gibt. Und davon leben sie halt. Und der Hauptdarstellerin ist eine jugendliche, junge Frau, und die leidet halt drunter und wünscht sich, dass der ganze Ort untergeht, weil alle halt so abgrundtief deppert sind. Aber man merkt dann, sie ist auch keine Ausnahme irgendwie. Und am Schluss passiert dann auch eine Katastrophe. Also es gibt dann so eine Art Sinnflut, kann man sagen, und das lässt, wie soll ich es jetzt sagen?
Ja, Spoiler-Alarm.
Ja, ich meine, also der Film hat jetzt keine großartige Handlung auf
das. Das sagen sie alle!
Das geht so. Okay. Ja. Schaut es euch an.
Eine Empfehlung.
Also absolute Empfehlung, aber wie soll ich sagen, es hat jetzt kein so Happy End, wo dann das Trachtenbärchen zusammenkommt oder irgendwie alle Konflikte aufgelöst werden, sondern es ist eigentlich eher eine sehr pessimistische Weltsicht auf Österreich, die der Regisseur da ausarbeitet, und wo man sozusagen sagt, ja, man kann eigentlich nur ganz Österreich fluten und hoffen, dass eine bessere Bevölkerung nachwächst irgendwo. Das ist also das, was ich daraus verstanden, aber es ist trotzdem sehr sehenswert, und also auch sind auch genug berühmte, also genug Komiker drinnen, die das Ganze sehr, sehr lustig machen. Und
ja, der Kurt Palm ist ja auch, ich meine, er ist immer aktiv, der hat auch schon am Wadelmesser, also einen Film über Mozart hat er mal gemacht und so.
Ja.
Also, und auch ein sehr politischer Mensch, der oft auch sehr deutliche Worte findet, irgendwie über die Lage in Österreich.
Ja.
Also der ist selten leise, wenn man ihn mal in den Medien hört.
Ja. apropos deutliche Worte zu Politikern, also eine Innenministerin wird sehr grob dargestellt.
Sie wurde dann auch in Ö1, habe ich die dann ja gehört, also, da hat der Kurt Balmer mich über die gesprochen, ja, wo dann sie angeblich so halb zugegeben hat. Also, ein bisschen bin ich ja eh auch so.
Was es noch ärger macht, als der Film eh schon ja, ist und wieder merkt, dass der Film noch viel zu harmlos ist. Ne? Aber ich kann es sehr empfehlen.
Ja.
Sehr, sehr schönes Österreich im Kino-Erlebnis. Mhm. Und ich glaube, jeder Österreicher wird im Kino ja, genau so sein, oder zumindest Teilaspekt, der sagt, genau so, mein Kollege, mein Nachbar, ich.
Im besten Fall.
Genau, ja. Also so viel zu Bartfucking.
Ja. Ich glaube, wir können eh langsam Schluss machen.
Nein, ich habe noch ein ganzes Buch zum Rezitieren und du hast Fernsehserien.
Ich habe die Fernsehserie, dann mache ich es nach dem Buch. Und obwohl, nein, eigentlich kann ich ja zwischen.
Red du mal.
Ist ja eine kurze Geschichte. Ich habe Borgen angeschaut.
Borgen.
Borgen, hast du davon gehört? Eine dänische Serie. Heißt Burg auf Dänisch.
Ja. Ja,
und bezeichnet das Gebäude, wo der Premierminister der dänische drinnen regiert. Und
ist das so ein AGS-Minister auf Dänisch?
Und es ist, es gibt ja so in letzter Zeit so ein bisschen die Mode der Politikserien. Es hat House of Cards gegeben, wo der Spacey, glaube ich, sehr erfolgreich auf Netflix debattiert hat, wo es eine amerikanische Politik gibt. Und Borgen ist das ein bisschen auf der dänischen Seite. Es geht um eine Politikerin, die Birgit Nogen oder wie sie heißt, die in der ersten Staffel antritt, um Premierministerin von Dänemark zu werden, die erste weibliche Premierministerin. Und es geht dann im Grunde über sie, über die anderen Parteien, über ihr Team, insbesondere über ihre ihr Team, halt, er hat sie hat einen Spin-Doktor, dann geht's noch über die Medien, da gibt's eine Reporterin und ganzen TV-Sender und es wird halt so die Politik gezeigt, ja, also wird Politik gezeigt, aber natürlich, weil es ein TV-Format ist, jetzt keine Dokumentation oder irgendetwas, sind noch sehr starke Soap-Opera-Elemente, also sie hat eine Familie, einen Mann, der selber erfolgreich sein möchte, natürlich mit den Premierministerpflichten, die sie angehen möchte, wird das alles auf eine harte Probe gestellt und es wird halt so das gesamte Umfeld gezeigt. Also Medien, Politik und Privatleben.
Aber das Ganze ist jetzt nicht so eine Komödie, sondern eher ernst gemeint.
Es ist definitiv keine Komödie, es ist bierernst gemeint.
Ja. Okay.
Und wenn man sich so anschaut, das Budget kann natürlich nicht mithalten mit so House of Cards mäßig, Amerika-mäßig. Also man merkt an manchen Stellen, okay, das ist eine dänische Produktion.
Ja.
Aber die war vom Feuilleton sehr geliebt. Und warum, habe ich jetzt festgestellt innerhalb dieser drei Staffeln, weil sie halt sehr europäische Politikthemen bespricht, unter anderem. Beispielsweise geht es in ein paar Folgen darum, wie Eurofighter angeschafft wurden, aus welchem Grund, dass hier dann auch gewisse Jagdurlaube und Sponsoren irgendwie Rolle gespielt haben oder politische Manöver, wie man talentierte politische Gegner gerne ins Out wegbefördert, indem man sie in die EU schickt.
Also abgeschoben.
Also, und da gewinnt die Serie, weil man halt sehr viele.
Also nicht auch für Österreich jetzt einen vollen Bezug hat auch, ja.
Total
ein kleines Land.
Also ich war erstaunt, wie parallel das eigentlich läuft, also wie da die europäische Politik da auch irgendwie
funktioniert.
Also, dass das in,
und
dass
die war Fahrt während der Serie sind, oder kann man das schon schauen und entfaltet das einen Sog?
Also wenn man sagt, ich mache immer den Vergleich zu House of Cards. House of Cards weniger Folgen und bösere Menschen mehr Verbrechen. Das bringt halt noch ein bisschen mehr Spannung rein. Hier plätschert es schon teilweise dahin. Aber ich meine, man hat frische Gesichter irgendwie, die man nicht so kennt von den dänischen Schauspielern, außer man schaut ein bisschen, ein paar könnte man von Lars von Trier Filmen kennen und so. Und es zahlt sich aus. Also wenn man jetzt so, man kann sich zum Beispiel die Wartezeit, es kommt ja House of Cards Season 2 irgendwann im Februar und wenn bis das vielleicht mal ausgestrahlt wird, kann man sich da die Wartezeit mal verkürzen und kriegt da eigentlich eine recht interessante Politikserie geboten. Ja. Also man wird nicht gescheiter dadurch, aber es unterhält einen. Es unterhält einen auf ganz gute Weise.
Ja, es ist sehr schlimm genug, dass es Unterhaltung ist.
Ja, Tatsache.
Wenn es wenigstens nur eine Fernsehserie wäre.
Ja, aber es unterhält auch noch. Oh Mann.
Ja. Ich hätte noch ein Buch. Hat von euch jemand noch was zu sagen? Erzählen? Ein Schwank deiner Großfamilie?
Naja. Wir waren in Kärnten über Weihnachten. Ja. Und dort gab es Schnee. Und wenn wir weggefahren sind, war es wunderbar eingeschneit. Also der Feiertag, die Heiligen Drei König. Mhm. Und das Asterl war in Eis eingebettet.
Du hast richtig weiße Weihnachten gehabt für die Kinder. Ja.
Mhm. Dann sind wir Richtung Wien gefahren, durch das Gailtal. Und drei Orte später war der Spuk weg. Da war nochmal grün bis Wien.
Ja. Ja, ich bin schon mit dem T-Shirt in die Arbeit gegangen jetzt. Also ich...
Klimawandel. Was
da mit dem...
Ja. Es gibt keine Klima mehr.
Nein, es ist einfach nur, ich glaube, ein bisschen vertauscht. Der Winter kommt jetzt so irgendwann im Februar.
Ah, ja.
Dann kommt so mit minus 15 Grad. Sage ich mal so voraus.
Ein kleiner Rent? Auch nicht.
Und dann findest du auch glücklich über das Neue.
Jola. Na gut, dann habe ich noch ein schönes Thema. Und zwar habe ich ein Buch gelesen auf meinem Kobo als E-Book, weil das E-Book war kostenlos erhältlich und ich kann es empfehlen, mit Vorbehalt. Und zwar, es ist von einem Raphael, Nachname steht in den Shownotes, habe ich mir nicht gemerkt, und er heißt Ohne Geld leben oder Ohne Geld glücklich leben. Mhm. Und zwar geht es um einen deutschen jungen Mann, der sich im Geldstreik befindet und er lebt ohne Geld. Er nimmt nicht teil an der Konsumgesellschaft, also sondern... Nein, ganz ohne Geld, sondern er, auf Deutsch, er schnurrt sich durch und lebt von Nettsein und Liebsein und an das gute Menschen glauben. Mhm. Und seine Frau und Kind, die eifern ihm nach, aber haben, glaube ich, sind noch nicht ganz hundertprozentig, also die haben noch ein bisschen Geld, sind noch in der Geldwirtschaft drinnen.
Wie viel hast du bezahlt fürs Buch?
Null. Also ich habe mal als EPUB im EPUB-Format downgeloadet.
Hat das auch eine richtige Lizenz veröffentlicht?
Nein, es war überhaupt keine Lizenz dabei.
Okay, so.
Es gehört dem Verlag die Lizenz, aber es sind kostenlose EPUBs erhältlich. Ich habe jetzt vor, ihm zu schreiben, aber das werde ich vielleicht in der nächsten Ausgabe dann berichten, wie das ausgeht. Es kommt auch im ganzen Buch das Wort Creative Commons nicht vor, was mich sehr wundert. Ich nehme an, weil er nichts damit zu tun hat, aber es kommt Open Source vor. Und das Schöne ist, also das ist ein junger Mann, der Waldorfschule gemacht hat und dann halt sich so für Entwicklungspolitik interessiert hat, Weltreise gemacht hat, ist nach Südamerika geflogen und dort dann halt, nach Ostasien, Südostasien und dann in Kambodscha, glaube ich, halt so, hat er, erzählt er sehr schön von den typischen Aussteigern, die auf diesem Trail sind, also Bangkok und wo halt die Hippies dann mit dem Motorrad umeinander fahren und in der Strandhütte hausen, ganz billig und das High Life haben. Frauen und Drogen und alles super billig und da kann man super öko und alternativ sein als Westler. Mhm. Und er hat, also kümmert sich da halt sehr um Umweltprobleme und schaut halt überall, wie es ist und redet mit den Leuten. Und er hat dann in Holland studiert und eine Organisation gegründet, die halt Forward the Revolution, also die Welt verbessern will im Großen und Ganzen. Und einer seiner Punkte war, er wollte beweisen, dass man ohne Geld recht gut leben kann und hat es dann geschafft, zu einer Umweltkonferenz in Mexiko, ohne irgendein Groschen auszugeben, dorthin zu trampen, indem er sich von Segelbooten oder von Lastwagenfahrern einfach halt immer mitnehmen hat lassen. Das haben sie zuerst zu dritt gemacht und dann am Schluss sogar zu viert, also zwei Pärchen. Und sie haben dann auch nur gegessen, was sie geschenkt gekriegt haben, sind in Restaurants gegangen und sie haben das halt mit der Zeit sehr gut drauf gehabt. Also ein Geheimnis ist, sie wirken irrsinnig glücklich und irrsinnig also strahlend und machen halt so einen guten Eindruck, dass die Leute gern mit ihnen ins Gespräch kommen und sie dann beschenken. Und dann hat er nicht nur dafür, dass er nichts zahlt für sein Essen, hat er dann auch noch angefangen, Veganer zu werden. Also vorher war er nur Vegetarier, also war noch dann noch sehr wählerisch bei dem Essen, das er geschenkt kriegt. Mhm. Und das hat er aber auch durchgezogen. Also er lebt geldfrei vegan. Und redet dann halt zum Beispiel mit Leuten, die jetzt in eine Zuckerrohrplantage haben und die erzählen ihm dann, ja, sie machen jetzt mehr Geld, weil sie haben ein Fairtrade-Siegel. Und er fragt dann, ja, und ändert sich da was für die Bezahlung der Landarbeiter? Und der Großgrundbesitzer sagt, nein, natürlich nicht. Ne? Also das, so viel zum Fairtrade. Oder in Costa Rica werden Ananas gemacht und erzählt er, wie das ist. Also da muss natürlich irrsinnig viel Chemie einsetzen, um diese Ananas zu machen und ein Großteil von dem Geld fließt aber wieder an den Westen, weil der Westen vorschreibt, wie eine Ananas auszuschauen hat und dass nur so und so viel Ananas gleichzeitig in eine Kiste gepackt werden dürfen und die Kiste wird im Westen hergestellt, also über Kolonialismus und Dritte Welt. Also er ist sehr wach und sieht alle Probleme und versucht das halt auf seine Art zu lösen und seine Art war halt einerseits, dass er versucht vegan zu leben und andererseits, dass er versucht selber nicht Teil der Geldwirtschaft zu sein. Und dann ist er zurück in Berlin, hat inzwischen schon Familie gehabt Und das ist dann halt nicht mehr so leicht gegangen mit dem geldlos Leben, aber er hat es geschafft, sich dann eine Wohnung schenken zu lassen oder kostenfrei zu borgen. Auf jeden Fall ist er dort eingezogen und er hat dann halt so gesagt, er hilft dafür gerne im Garten und hilft am Computer und macht halt, was er kann. Und dann hat er geschrieben, bei der Geburt seiner Tochter haben sie dann mit einer Frauenärztin geredet, ob die ohne Bezahlung bei der Geburt hilft. Und die hat dann gesagt, ja, er soll dafür im Garten helfen und hat aber dann gesagt, also deine Stunde Garten helfen kostet 10 Euro und du musst jetzt so und so viele Stunden abarbeiten. Und das hat er gemacht, aber das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und dann hat er beschlossen, er möchte auch mit Tauschwirtschaft nichts zu tun haben. Er möchte einfach nur so
auf... Noch ein weiterer
Ja, das war, da hat er gesagt, das ist eigentlich auch schon wurscht, ob ich Geld verlangen oder mir da aufschreiben lassen, wie viel meine Stunde ihm Geld wert ist. Er möchte einfach nur so auf gut viel und also er tut nicht nichts arbeiten, ja, genau. Er ist sehr hilfsbereit und er arbeitet in so Community Center und macht halt, was er kann, aber er möchte auch nicht verrechnet haben.
Keine Umrechnung.
Keine Gegenrechnung. Und dann ein bisschen Kompromisse ist er jetzt eingegangen, also er lebt nicht mehr ganz geldlos, weil früher zum Beispiel, wenn er nach Barcelona eingeladen worden ist auf einen Vortrag, wie lebt man ohne Geld, dann ist er dorthin getrampt und dann ist er natürlich nicht ganz pünktlich zur Konferenz gekommen, wo sein Vortrag war.
Was natürlich schwierig ist für Konferenzen.
Genau, aber er hat das halt gemacht und er hat dann auch viele Vorträge nicht angenommen, weil er gesagt hat, das ist ihm zu aufwendig, dorthin zu fahren. Oder seine Frau und Kind sind mit dem Zug gefahren und er ist aus Protest oder aus Eigensinn halt getrampt. Und jetzt ist er schon so, also er hat auch nie Geld angenommen für seine Vorträge und inzwischen lässt er sich zumindest die Fahrtkosten zahlen, damit er mit der Familie zusammen Eisenbahn fahren kann. Also er gibt es ein bisschen billiger sozusagen oder ein bisschen kapitalistischer, aber im Großen und Ganzen lebt er immer noch im Geldstreik, also nimmt nicht teil. Und wenn ich das richtig rausgelesen habe, legt er auch kein Sozialversicherungskonto an für sich und ich weiß nicht, wie er das mit der Tochter macht. Ich nehme an, da gehen es dann ein bisschen Kompromisse ein. Also und er hat inzwischen jetzt ein Buch herausgegeben, für das Buch verlangt er auch nichts, das ganze Geld kriegt der Verlag und er hat dafür ausgehandelt, dass halt so und so viele Gratis-Exemplare gedruckt werden und er hat ausgehandelt, dass man das E-Book gratis downloaden darf, weil halt ohne Lizenzvermerk. Aber ich meine, also er tut, was er kann und was ihn sehr interessiert, ist das Food, also vegan leben und dass sehr viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Er tut nämlich auch nicht Essen kaufen, sondern er dumpstert, also er containert, er klappert Müllcontainer von Lebensmittelgeschäften nachts ab, circa dreimal pro Nacht. Und dann hat er halt mit, genialerweise, weil er Veganer ist, hat er sich spezialisiert auf Müllcontainer von Bio-Supermärkten und ist halt auch drauf gekommen, dass da irrsinnig viel weggeschmissen wird, zum Teil auch T-Shirts, wo drauf, also Werbemarketing-T-Shirts für diese Umweltschutz-Bio-Supermarktkette, die natürlich auch wieder in der dritten Welt hergestellt werden, also recht absurde Sachen. Und dann hat er einen Manager gefunden von so einer Biokette, mit dem ist er dann ins Reden gekommen und hat versucht, jetzt eine Lebensmittelwegwerfverwertungsagentur zu gründen, wo halt zertifizierte Leute per Anruf für die Firma zur Verfügung stehen und wenn die jetzt Lebensmittel zum Wegwerfen hat, weil halt die Qualität nicht mehr stimmt, dann soll die Firma das nicht in Container hauen, sondern diese Leute anrufen und die holen das dann verlässlich ab und verteilen das dann wieder an Sozialprojekte, weil er schreibt das auch also von der Position der Firma aus, wenn jetzt ein Manager von einem Supermarkt halt jetzt sagen wir Semmeln zum Wegwerfen hat, dann ruft er schon an bei irgendeinem Sozialprojekt, also in Deutschland gibt es die Tafel, die tut das halt für
Sozialbedürftige. Ja, also,
und dann hebt dort niemand ab, weil die halt gerade selber überfüllt sind oder keine Freiwilligen haben und nach zwei, dreimal anrufen ist dem Manager blöd, dann muss das Zeug weg und so. Und also da hat er jetzt praktisch eine Organisation aufgebaut. Die Links werde ich in den Shownotes verlinken. Mhm. Ich habe mir auch die Webseiten noch nicht so genau angeschaut und er schreibt dann sehr schön, wie ihm dann ein Open-Source-Programmierer eben geholfen hat, eine Webseite zu machen, dass praktisch dieser ganze Prozess, dass jetzt jemand, der in seiner Stadt da also Lebensmitteltransporteur werden will, dass der sich da selbstständig registrieren kann. Und ohne, dass er jetzt die Verwaltung machen muss. Also er schreibt, zuerst hat er an die Leute ihm geschrieben und er hat dann mit Word für die einen Ausweis ausgedruckt und das wieder zurückgesendet und da ist er halt hinterhergehängt und so. Also er hat schon verstanden von den Prinzipien der Open-Source-Sache, also wie sehr das hilft.
Also dir hat das Buch gefallen? Also fand das
ja, ich muss aber eine Warnung dazugeben. Also es ist ein bisschen schwülstig und schwärmerisch geschrieben. Also jedes zweite Wort ist Liebe. Und jedes vierte Wort ist Samen, und zwar, also er hat diese Analogie, dieser Samen ist in mir gereift und dadurch, dass ich dann den und den lieben Menschen kennengelernt habe, ist aus diesem Samen etwas gewachsen. Also sehr blumig. Mhm. Ja. Und wenn man aber ein bisschen überblättert, also über die sozusagen, oder ich, also über die allzu schwärmerischen Passagen, und er schreibt auch sehr viel, wie toll seine Freundin ist und wie viele liebe Menschen er überall trifft, liest sich sehr interessant, weil er wirklich was, also er hat eine Weltreise gemacht, er hat nicht die Augen verschlossen, er schreibt auch sehr schön, wie halt die Leute in Costa Rica in einem Öko-Hotel wohnen oder in irgendeiner Partystadt in Mexiko oder in Costa Rica, wo halt die ganzen Studenten hinfahren und cool auf Aussteiger ihre Joints rauchen und daneben hausen die Leute in Slums und das wollen sie aber auch nicht mitkriegen und so. Also er hat die Augen offen und er registriert halt alles. Und er versucht halt auf seine Art was zu tun und tut das auch. Und er hat auch immer eine Organisation gegründet, die sich zumindest jetzt einmal um diesen Teilaspekt des Food-Wegwerfens kümmert. Und er hat natürlich andere Pläne auch. Und ich werde vielleicht in den nächsten Ausgaben noch erzählen über diese Webseiten von ihm, jetzt ein bisschen nachrecherchieren. Aber ich kann das Buch durchaus empfehlen, speziell weil es sich auch sehr gut als EPUB liest. Und man muss halt ein bisschen die Vorspulaktion aktivieren, wenn er zu sehr schwärmt. Ja.
Dein E-Reader noch immer zufrieden?
Ja. Ja, schon, ja. Also obwohl er noch immer, Kobo, obwohl er noch nicht total befreit ist, also ich habe noch vor mir, den dann irgendwie ein gescheiteres Betriebssystem aufzupappen. Das habe ich noch gar nicht recherchiert. Wollt das, habt ihr mir das nicht einmal erzählt? Also ich habe das irgendwo gehört,
man kann das. Ich muss das nochmal recherchieren, ja.
Also mit diesem russischen System?
Ja, ich habe mich jetzt noch nicht befasst, aber zur Zeit komme ich.
It's coming.
Was ich sagen kann schon, ist, dass, also wenn man etwas im EPUB-Format kriegt, macht es mehr Spaß als auf Papier lesen.
Ah, okay. Also wenn es nicht interessant. Ein
Gerät ist, dass man so herumwischen muss, und wirklich im EPUB lese ich auch schneller. Bin ich sehr zufrieden.
Ja, bitte. Das ist eine Aussage, liebe Hörer, wenn Sie die früheren Folgen hören. Das war eine andere Düne in Sachen Kritik der EPUB. Sehr gut. Da bin ich froh, dass aber du auch ein bisschen Lücken hast. Ja, ein bisschen, aber nicht ein bisschen. Ja, willst du auch du nachhören?
Ja,
du hast. Aber das ist ja gut. So, schön war's, Leute. Lang haben wir geredet. Alle Themen haben wir abgedeckt, hoffentlich.
Und wenn nicht, es kommt eine neue Folge.
Ja, stimmt. Irgendwann haben wir mal alles besprochen, glaube ich. Irgendwann in der Unendlichkeit, wie bei der Gerade und so. Also.
Alles klar, dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Overstock.com akzeptiert Bitcoin-Zahlungen weit früher als geplant.
Pizza.be, 2% der Bestellungen in Bitcoins.
750 Restaurants in Tschechien akzeptieren Bitcoins.
Drogen für Bitcoins, diesmal legal.
Singapur klärt Rechtslage für Bitcoin.
Gigahash.io erreichte fast 51% der Hashleistung.
Coinbase Android SDK für In-App-Payments.
Kreatives Bitcoin-Phishing.
Diese Folge 58 findet ihr unter bitcoinupdate.com.